Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich sag's immer wieder, neue Woche, neues Glück. Das wird, glaube ich, mein Standardspruch. Das Endresultat von dieser Woche lautet für mich, ich habe mir den Zeh nicht gebrochen. Aber okay. Es fühlt sich so an, als hätte ich ihn gebrochen. Der Klassiker. Nein, ich bin nicht von der Leiter gefallen, aber so ähnlich. Ich bin über den Teppichrand gestolpert, ganz klassisch, und habe mich dann auf die Nase gelegt, was eigentlich kein Problem wäre, weil mit blauen Flecken und sowas kann ich gut leben. Aber ich habe mir tatsächlich dabei so dumm die Zehen verdreht und bin mit meinem ganzen Gewicht natürlich dann auch auf die Zehen drauf, was auch nicht so, arme Zehen. Ich habe echt so Schmerzen gehabt und es war alles so geschwollen, dass ich gedacht habe, mein kleiner Zeh auf der linken Seite ist gebrochen. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Und das Problem ist, es hat auch geblutet. Und wenn es nur in Anführungszeichen jetzt gebrochen, geprellt gewesen wäre, wäre es kein Thema gewesen. Aber dadurch, dass es geblutet hat, dachte ich, scheiße, muss ja dann auch irgendwo eine Wunde sein, die ich halt nicht sehe. Und dann hat sich rausgestellt, später nach vielem Hin und Her, weil du kommst ja auch einfach nicht so an den scheiß kleinen Zeh ran. Ich bin ja nicht so gelenkig. Also ich musste ja auch erstmal, weißt du, so. Und als ich das dann alles irgendwie rausgefunden hatte, also ich habe so eine Rissverletzung, weißt du, und der Riss ist direkt unterm Zeh, also da, wo das Zehgelenk knickt. Und da kannst du ja nichts dran machen. Du kannst kein Pflaster dran machen, du kannst kein Verband dran machen. Da ist auch der kleine Zeh, das heißt, und du musst ja laufen. Das heißt, ich habe halt Angst, dass da jetzt Dreck in die Wunde kommt, aber du kannst ja nicht laufen. Weißt du? Also selbst wenn du jetzt alle möglichen Termine absagst, weil tut ja auch weh zu laufen, muss ich ja auch sagen, aber du bewegst dich ja in der Wohnung. Also das ist ja, weißt du?
Ja.
Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt da eben Dreck in die Wunde kommt und ich versuche das schon zu vermeiden, aber es ist echt schwer und dass sich das dann halt entzündet. Und das wäre natürlich mein Albtraum, weil wenn es sich entzündet, das ist halt richtig scheiße. Aber ich wüsste nicht, wie ich es verhindern kann. Ganz ehrlich.
Man sagt ja im Allgemeinen auch, dass bei so Wunden das gar nicht so gut ist, die zu verbinden oder da so ein Pflaster drauf zu machen.
Ja, aber Dreck soll halt auch keiner reinkommen. Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt halt tatsächlich an der einen Stelle ist ein bisschen Dreck über dem Schorft und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die halt ausspüle und versuche, das ein bisschen sauber zu machen, aber dann trage ich auch den Schorft mit ab. Und da habe ich halt Angst, dass es dann wieder anfängt zu bluten. Aber das wäre halt die einzige Alternative, die ich jetzt als Laie wüsste, um dann nochmal vielleicht mit so ein bisschen Wundcreme oder so dran zu gehen und dann einfach versuchen, irgendwie, keine Ahnung, doch ein Verband vielleicht um den Fuß zu wickeln. Also ich weiß nicht, was sinnvoll ist jetzt. Ist es sinnvoll, den Dreck zu, in Anführungszeichen, zu entfernen und damit auch den Schorf, also das eigentliche Verheilen? Oder, weil es soll ja kein Dreck da sein, oder lasse ich es einfach jetzt so, wie es ist und hoffe das Beste? Ich weiß es nicht.
Ich bin kein Arzt.
Ja, mir kann aber auch keiner richtig drauf antworten. Und es war so.
Ich würde es so lassen, wie es ist. Und würde nicht versuchen, es abzumachen.
Es war halt so gewesen, ich hatte tatsächlich dann Dienstag einen Arzttermin, aber ich hasse es ja, zum Arzt zu gehen. Und wenn das tatsächlich ein gebrochener Zeh sein sollte oder ein angebrochener Zeh, dann kann der Arzt sowieso nichts machen, außer sagen, wir können, außer dass er mich vielleicht zum Röntgen schickt. Jetzt ist es aber so gewesen, das war zwar alles doll geschwollen, ist auch immer noch geschwollen, aber ich kann den Zeh bewegen, hoch und runter und seitlich. Und also der steht auch nicht irgendwie ab oder so. Das heißt, eigentlich sollte das dann nur geprellt sein, im allerhöchsten Worst-Case-Szenario vielleicht angebrochen. Aber selbst das, da kann mir keiner helfen. Das Einzige, was du machen kannst, ist theoretisch und das halt mit dem nächsten Zeh nebendran zusammentapen, damit es ein bisschen Stabilität hat. Aber selbst das kann ich nicht machen wegen der Wunde. Also das ist alles so ein bisschen scheiße gerade. Und das ist eigentlich nur eine total unwichtige Kleinigkeit. Ich meine, wer braucht den fucking kleinen Zeh? Aber dass das so viel Ärger macht, das glaubst du gar nicht.
Ich glaube, so für die Stabilisierung ist der gar nicht so unwichtig.
Ja, und das Problem ist halt, er tut halt weh beim Laufen. Und ich habe heute doch noch einen Termin, den ich auf jeden Fall wahrnehmen muss. Den kann ich nicht absagen. Und das wird noch lustig, sage ich dir. Also ich will mal sehen, wie das dann nachher wird. Ja, ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich behalte es jetzt im Auge und wenn ich dann halt merke, dass es vielleicht doch so aussieht, als sei es entzündet, dann muss ich halt doch zum Arzt. Aber ja, falls ich an Sepsis sterbe, war das meine letzte Sendung heute, Leute. Okay.
So schnell geht das nicht.
Ja. Ach so, ja, das, also das war meine Woche. Aber du kannst dir also vorstellen, es tut halt einfach weh. Das ist halt scheiße,
Ja.
so. Punkt. Das ist, das. Und ich könnte mich so ärgern. Und das Problem ist, ich habe dann natürlich auch meinen Teppich voll geblutet, weil es hat noch mehr geblutet, als ich dachte. Ich habe mich auch total gewundert. Ich habe echt kurz Panik, weil ich dachte, wo kommt das ganze Blut her? Ich weiß ja, dass, wenn man sich am Kopf eine Wunde zuzieht, das viel blutet. Aber an den Füßen offensichtlich auch. Ich habe dann also meinen kompletten Teppich im Wohnzimmer voll geblutet. Und das Problem war jetzt aber ja, dass das alles so geschwollen war, dass ich mich nicht auf die Knie habe runter, wie sagt man, ich konnte nicht auf die Knie, um dann den Teppich richtig auszuputzen. Google, Doppelpunkt, wie kriege ich Blutfleck aus dem Teppich, Fragezeichen? Also es ist wirklich gerade nicht so einfach alles. Ja. Okay. Was gibt's bei dir Neues?
Ist noch alles dran und nichts tut weh so
Sehr
richtig.
gut.
Also nur das Normale.
Ja.
Man steht auf und denkt, aua, aua.
Alter, ja,
Genau.
okay. Ich habe eine Empfehlung für dich. Ich habe dir das schon mal empfohlen, aber jetzt sind sogar 7 weitere Staffeln dazugekommen. Und zwar, in der ZDF-Mediathek habe ich ja schon erzählt, dass die Serie Suits jetzt eingestellt wurde. Und als wir drüber sprachen, gab es nur Staffel 1. Und ich habe jetzt nochmal gegengecheckt und jetzt sind Staffel 1 bis 8 drin.
Okay.
Und es gibt insgesamt 9 Staffeln von der Serie und 8 ist jetzt ungefähr bei der Hälfte der Folgen. Ich vermute mal, da kommen jetzt peu à peu die restlichen noch dazu, weil die wahrscheinlich gesendet werden und deswegen kommt es so in Schritten. Und ja, und also wenn ihr sie nicht gesehen habt, es ist eine gute Serie, man kann sie echt empfehlen. Halt eine Anwalt-Procedural, das aber in erster Linie durch den Cast lebt. Und ja, es macht also echt super viel Spaß. Und ich empfehle sie dir hiermit. Und wie gesagt, dass sie auf ZDF ist, das wundert mich total, weil die war jahrelang wirklich nur über Streamingdienste zu kriegen oder halt über DVD, weil es ursprünglich eben, oh, ich weiß gerade gar nicht, ist es CBS gewesen oder NBC? Auf jeden Fall war es also deren exklusiver Content. Und dass das ZDF es jetzt irgendwie gekriegt hat, das wundert mich. Und es hat auch gerade ein riesen Comeback. Ich weiß nicht, woran es lag, aber im letzten Dreivierteljahr oder so, also so Ende 2024, Anfang 2025, haben ganz viele Leute plötzlich für sich, also so die Generation, ist es sie? Ich weiß gar nicht. Also die junge
Das ist
Generation
sie, ja.
Alpha oder wie auch immer, hat tatsächlich die Serie für
Alpha darf
sich.
noch nicht unbeaufsichtigt Fernsehen
Okay.
gucken, glaube ich.
Die haben für sich jetzt diese Serie für sich wieder entdeckt und haben die durchgebinged und überall auf Social Media Kanälen und so war plötzlich ein Riesenhype mit Suits. Und ich so, Leute, ihr kommt de facto einfach mal 12 Jahre zu spät. Ich war damals im Hype. Ich kann zwar jetzt verstehen, dass ihr auch mal Hype seid, aber ich verstehe nicht, woher es kommt. Also, und irgendwie hat sich das dann so verselbstständigt. Und ich glaube, im Zuge dessen hat wahrscheinlich das ZDF gedacht, Mensch, wenn wir sie kriegen können, dann nehmen wir sie. Ja. Und wie gesagt, es ist schon geil, wenn so gut wie alle Staffeln drin sind und mit O-Ton auch. Also, es ist richtig cool. Ich empfehle auch, wenn ihr es im Englischen sehen könnt, es im Englischen zu gucken.
Vielleicht hat Meghan Markle für das Comeback der Serie gesorgt oder so.
Natürlich haben viele Leute auch geguckt wegen ihr, aber sie hat jetzt eigentlich nicht die entscheidende Rolle in der Serie. Deswegen, ja.
Okay.
Also Gabriel Macht war eigentlich, also eigentlich lebt die Serie von Gabriel Macht und der spielt Harvey, den Hauptanwalt quasi, und Mike. Und das Duo Harvey Mike, das ist so das Duo, wo alle mit leiden und leben. Und dann gibt es drumherum eine ganze Menge von weiteren Schauspielern, die dann im Laufe der Serie wichtiger oder weniger wichtig werden. Und am Ende guckt man eigentlich in erster Linie für den Cast. Ja. Und das ist also einmal das möchte ich empfehlen, weil es halt jetzt gerade, wie gesagt, unentgeltlich auf ZDF ist. Und dann habe ich noch eine Empfehlung aus der ARD Audiothek. Und zwar, entsinnst du dich noch, als wir hier ein bisschen geweint haben, weil unser Lieblings-Sci-Fi-Podcast, das war morgen, das war morgen doch quasi die mit der
Keine
100.
neuen Folgen mehr
Genau, mit der
produziert.
100. Folge, war das die 100., ich glaube. Mit der 100. Folge haben sie doch eingestellt, ihren Podcast. Und wir mochten es ja so gerne, weil es hat alte Sci-Fi-Hörspiele aus den Archiven geholt und hat dann aber tatsächlich das hinterher kommentiert. Also du hattest dann ein Duo da sitzen, das eben kommentiert hat, das Ganze und das Ganze auch so ein bisschen eingeordnet hat. Und genau das war ja das, was uns so gut gefallen hat an dem Podcast. Und dann haben aber die Macher von Das war morgen eben gesagt, sie möchten einen Nachfolgepodcast machen, indem sie aber quasi unkuratiert die alten Hörspiele einstellen. Das heißt, das fand ich schon eine gute Idee, so ein bisschen, weißt du, wie das, so ein bisschen wie Bastian Pastewkas Krimi-Geschichte, die er ja da auch macht, und nur das Ganze für Sci-Fi. Und das fand ich cool, weil es schlummern so viele tolle Sci-Fi-Stories in den Archiven und Hörspiele, die man ruhig mal rausgraben sollte. Und dann haben sie gesagt, sie machen da einen neuen Podcast mit, wo sie das eben alles einstellen. Und dieser neue Podcast, der ist jetzt gestartet und heißt eben Das Portal und ist in der ARD-Audiothek und hat bisher halt schon eine ganze Reihe von Folgen. Aber so wie ich das gesehen habe, bisher haben sie einfach die, ich sag mal, randomly die Sci-Fi-Hörspiele, die schon in der Audiothek waren, einfach mit da reingeschoben. Und dann gibt es jetzt noch zwei aktuelle Hörspiele, die sie mit eingestellt haben, aber nicht als Einzelfolge, so wie wir das von Das war Morgen kennen, sondern als mehrfolgige Reihe. Das heißt, du hast dann irgendwie die Reihe Die Astronautin und die hat dann 8 Folgen. Und ehrlich gesagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bisher, ich bin nicht so glücklich mit dem Format, wie es so da jetzt ist. Ich habe auch einen Teil der Sci-Fi-Hörspiele, die als Einzelfolgen drin sind, die quasi aus den anderen Podcasts, die drumherum noch sind, da reingeschoben worden sind, um erstmal zu füllen. Da habe ich auch einige von gehört. Und also bisher gefällt mir die Auswahl nicht so. Ich bin ein bisschen unglücklich, aber ich gebe dem Ganzen selbstverständlich eine Chance. Und wie gesagt, für alle Leute, die also auch Das war Morgen mochten, denen würde ich grundsätzlich mal Das Portal empfehlen. Und ich hoffe einfach, dass noch später noch mehr dabei sein wird, was meinen Geschmack trifft, weil ich meine, Sci-Fi ist nicht Sci-Fi und du kannst ja das auch nicht jedem recht machen, weißt du? Ja.
Ja, ich sehe schon, es ist eine relativ wilde Mischung, was da bislang drin ist. So.
Also am Anfang die ersten, ich mach mal 10 Folgen oder was oder so, die da drin sind, das sind ja eigentlich Folgen, die sind in anderen Podcasts gelaufen, also im Knallhart-Podcast oder weißt du so. Und die haben sie da einfach, glaube ich, reingeschoben, weil das ist halt über Thema Sci-Fi und jetzt haben wir ja hier über Thema Sci-Fi den Podcast, also schieben wir da alles rein, weißt du, so. Ich glaube, die neuen Sachen, die dann jetzt kommen, in Anführungszeichen, die dann extra für das Portal ausgesucht worden sind, das waren bisher tatsächlich die mit den längeren Folgen, wo du da halt 7, 8, 9 Folgen hast am Stück. Und,
wobei Timothy Truckle zum Beispiel ist auch ein Klassiker, der auch tatsächlich in anderen Podcasts schon war.
Ja, aber Timothy Truckle hätte ich gar nicht als Sci-Fi eingeordnet. Für mich ist es mehr so Crime Noir, obwohl es ja tatsächlich ein Sci-Fi-Element hat, aber also ich weiß nicht. Deswegen vielleicht ein bisschen schwierig. Aber egal, also guckt's euch an und viel Spaß. Oder hört's euch an eigentlich, ja, nicht gucken. Gut, das war's von mir.
Ich habe auch einen Hörtipp. Ich bin diese Woche völlig verknallt in das neue Album von Rosalía.
Ach ja, habe ich schon auf, also ich habe Kommentare dazu gesehen in den Social Media Posts.
Ja, das geht irgendwie auch rum und ich habe sogar entdeckt, es gibt ganz viele, hauptsächlich schwule Männer, die auf YouTube quasi Reaction-Videos machen zu dem Album.
Okay.
Das ist irgendwie...
Das ist Berghain,
also,
oder? War das nicht? Oder ist das nur
ja,
der Song?
Ja, ich bin auf sie
oder
gestoßen,
heißt auch
weil
so
sie...
Die, heißt auch so die Platte.
Nee, das Album heißt Lux.
Ah, okay.
Und ist eine sehr interessante Mischung, deswegen mag ich das auch so gerne. Berghain ist überhaupt nicht, steht gar nicht für das ganze Album. Ich finde, Berghain ist so das, so ein bisschen so der rausstechendste Song vielleicht, weil es so anders produziert ist als die anderen Sachen auch. Es ist insgesamt das ganze Album eine sehr coole Mischung aus zum einen diesen Orchesterklängen, die es bei Berghain ja auch gibt. Dann kommt Rosalía ursprünglich aus dem Flamenco, was man in ihrem Gesang total merkt, weil sie in den Läufen und wie sie mit der Stimme spielt und so extrem leicht ist und ganz, weiß ich nicht, es ist so eine ganz tolle Gesangstechnik, die sie anwendet. Dann singt sie insgesamt in 11 Sprachen, habe ich irgendwo gesehen auf diesem Album. Also sie geht irgendwie auch durch so alle Stile durch und es ist eigentlich eine super eklektische Mischung und es ist auch so ein bisschen wie in Berghain sieht man das auch schon, dass nicht das einzelne Songs sind nicht so richtig abgeschlossen oder in sich geschlossene Popsongs, sondern bestehen oft aus so mehreren Teilen, wie so Mini-Opern, die sich dann immer so über die 3-4 Minuten, die sie dauern, so entwickeln und irgendwie ganz anders enden, als sie anfangen. Und dann geht auch alles so ineinander über. Und ja, es ist irgendwie ein völlig faszinierender Sound, finde ich, und so eine ganz, ganz interessante Art, Musik zu machen. Wenn man es klassifizieren müsste, würde ich es, glaube ich, so bei Avantgarde-Pop einatmen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, also sie ist, ich finde, recht schwer zu, also für mich persönlich, der ja eher so ich sag mal, zu Pop neigt, ist sie schwer zu fassen.
Genau, das bricht sie halt total auf. Das finde ich so spannend daran. Und es ist aber nicht so anstrengend, sage ich jetzt mal, wie spätes Björkwerk oder
ja,
so.
Ja, okay, aber es geht schon in die ähnliche Richtung, finde ich.
Genau, also so von dieser Dekonstruktion her geht es in eine ähnliche Richtung. Aber es ist, finde ich, unfassbar schön dabei und sehr gut zu hören. Ja, Rosalia.
Ja, wunderbar, genau. Und wie gesagt, Bergheim war der Song, der mir immer in den Social-Media-Kanälen über den Weg gelaufen ist.
Das
ist
auch das einzige, genau, ist auch das einzige Video bis jetzt und der wurde vorveröffentlicht, bevor das Album rauskam.
Ah, okay, das erklärt
deswegen.
Es.
Und ist mit Björk zusammen. Also da hat Björk ein kleines Solo drin. Das heißt, der ist auch so super gepusht dadurch, durch den Fame-Faktor.
Wunderbar. Dann, ich verlinke euch auf Spotify zu dem Album und da gibt es natürlich noch 1000 weitere Varianten. Auf YouTube habe ich es jetzt nicht gefunden als komplettes Album, deswegen habe ich jetzt Spotify genommen. Aber es gibt natürlich auch noch Deezer und Amazon und was nicht alles. Ansonsten, wenn ihr Rosalia googelt, findet ihr auch sofort unter Google die ersten Treffer. Also das kann man nicht übersehen.
Nee, das stimmt. Es ist kein wirklicher Underground-Tipp gerade. Aber halt trotzdem super.
Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch alles abgedeckt. Musik hören,
ja.
Hörspiel hören, Serie sehen. Sehr gut.
Genau.
Ja, dann hatten wir eine interessante Woche. Ich lasse nebenbei wie nochmal 2, 3 Sachen fallen, weil zu klein, um große News draus zu machen, aber vielleicht auch spannend genug, um es kurz erwähnt zu haben. Also Kris Kardashian, die Mama, der Momager, also die Mama von den Kardashians, die da ja alle Fäden in der Hand hat, die hat ihren 70. Geburtstag gefeiert und ich möchte das kurz erwähnen, weil ich nämlich das Thema des Geburtstagsfeier absolut grandios finde. Es war nämlich ein 0070 Thema, weil sie halt den 70. gefeiert hat. Und ich weiß, es ist sehr, sehr on the nose, aber ich liebe es. Also ich meine, ein 0070 Thema ist schon geil, wenn du dann alle kommen, so in James Bond, ja, artigen Klamotten oder sind auch Bond Girls oder Bond selber oder so. Also es ist schon irgendwie cool. Also da hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf, wenn ich 70 werden würde.
Das klingt ganz lustig.
Ja, fand ich irgendwie cool. Dann ist Helene Fischer aus der Babypause zurück mit ganz vielen Plänen. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und was ich hier aber ehrlich gesagt sehr sympathisch fand, war, dass das Erste, was sie gesagt hat, als sie dann jetzt wieder Interviews und so weiter gegeben hat, nach dem Motto, Leute, ich bin wieder da aus der Babypause. Sie hat gesagt, sie ist ganz froh, dass sie jetzt auch mal quasi wieder zurück im, also dass sie mal woanders jetzt ist, dass sie mal raus ist aus dem Alltag. Auf gut Deutsch, Babys sind anstrengend. Ich fand das so süß. Sie hat das sehr nett formuliert, aber es war ganz klar, man hat sehr, sehr deutlich dieses also Mutter sein kann auch echt anstrengend sein. Man ist dann so auf sich zurückgeworfen und Milch und Baby und füttern und weißt du so. Und das fand ich irgendwie sehr sympathisch, weil ich glaube, das ist ein Gefühl, das alle Mütter irgendwie kennen. Und selbst eine Helene Fischer, die ja eigentlich doch super viel Erfolg in ihrem Leben hat und natürlich auch Kinder will und so, selbst die sagt dann irgendwann, okay Leute, und jetzt hätte ich gerne mal wieder ein bisschen Bühne und sexy Hexi und Applaus vom Publikum, weißt du? Deswegen, ich kann das schon verstehen.
Es ist natürlich ein sehr applausloser Job, muss man sagen.
Natürlich. Und ich dachte mir auch, da kommt auch so ein bisschen, also da kommt natürlich auch so ein bisschen so der typische, ich sag mal, jemals Star raus. Also ich glaube, alle Stars sind mehr oder minder narzisstisch veranlagt. Und ich glaube, die sehen sich dann auch irgendwann nach eben diesem im Mittelpunkt stehen und Applaus sein. Und als Mutter stehst du natürlich absolut gar nicht im Mittelpunkt, sondern alle anderen nur du nicht. Weißt du? Ja. Und dann haben wir noch Adele, die wohl ihr Schauspieldebüt geben wird in einem Film, in einer kleineren Rolle aber nur. Also da gucken, behalten wir das mal im Auge, ob sie da vielleicht den Sprung von Musik zum Film auch schafft. Wobei sie ja auch gerade wohl fleißig an ihrem neuen Album arbeitet. Also ich denke, da wird auch bald was kommen. Und ja, und ich habe es vorausgesagt oder habe ich es vorausgesagt, Britney Spears ist wieder zurück auf Instagram. So schnell ging das, von einer Woche auf die andere. Auch natürlich ohne große Erklärung, beziehungsweise nur mit ihren komischen, kryptischen Erklärungen, die eh keiner versteht. So.
Nehmt das, ihr Telefon weg.
Genau. Das war so ein bisschen am Rande, sage ich mal. Und dann haben wir jetzt die Toten der Woche. Und zwar beginnen wir mit einem Moderator. Eigentlich kein Schauspieler oder so, aber doch ein Moderator, der im deutschen Fernsehen sehr bekannt war, sehr lange gearbeitet hat, in viel Wohnzimmern dadurch auch prominent war, Jürgen Thebrath, der mit
78.
Danke, 78 Jahren gestorben ist. Und ich weiß aber nicht, wenn ich immer frage, kennst du sie oder kennst du sie nicht, dann sagst du oft nein, aber ich versuch's trotzdem nochmal. Kennst du ihn?
Nein.
Okay. Na gut.
Er gehört zu einer Stammbesetzung von Monitor von 85 bis 91.
Genau, und Monitor ist ja eigentlich doch bekannt, oder?
Ja, Monitor ist super bekannt, sehr geschätzt, kritisches Aufklärungsmagazin, genau. Aber ich habe es trotzdem, glaube ich, 2-3 Mal erst gesehen in meinem Leben.
Also in der ARD, genau. Also Monitor ist so, glaube ich, Stand für, du sagst es, für kritische Aufklärung. Also die haben hinterfragt und auch so ein bisschen, aber auch so dieses, ach, wie heißt es denn, investigativer Journalismus, weißt du, wo man sich dann auch mal so reinschmuggelt in Sachen oder weißt du, so irgendwie. Und tatsächlich hat Tebrat da sehr lange in erster Reihe auch gekämpft und moderiert und daher kannten ihn halt sehr, sehr viele. Und vor allen Dingen kannten ihn aber auch sehr viele, weil er von den vielen, ich sag mal, Dingen, die er enthüllt hat in dieser Zeit, gab es 2, die besonders skandalös gewesen sind in Deutschland. Und dadurch ist er vielen auch in Erinnerung geblieben. Und zwar das eine war, als er 87 einen Bericht gesendet hat in Monitor über Wurmlarvenbelastung von frischem Hering. Und das war natürlich auch sehr augenfällig, weil dann konnte man so einen Hering halt öffnen und dann waren da lauter Wurmlarven drinne. Ich meine, das ist halt wirklich eklig. Und es war wirklich so, ganz Deutschland hat sich quasi geekelt. Ja. Und das war immer so, man ist mal davon ausgegangen, ja, alles halb so wild und so. Heute weiß man natürlich, oder ich weiß das zumindest, aber man weiß es auch allgemein, dass halt Fische belastet sein können mit Würmern. Das ist nichts Ungewöhnliches. Nur waren die Kontrollen halt damals noch nicht so hoch wie heute. Also heute kontrolliert man halt einfach stärker, was aber tatsächlich auch ein Resultat aus dieser Berichterstattung ist.
Genau.
Ja. Und tatsächlich fand ich noch interessant, dass man hinterher, nachdem das gesendet worden ist, feststellen konnte, dass 25% des Fischverbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland zurückgegangen sind. Ich meine, man kann
enorm,
sich jetzt fragen,
oder?
Das ist, also man weiß nicht, ob es wirklich zusammenhängt, aber ich meine, woran soll es sonst liegen? Ja. Und ich, aber 25%, das ist Wahnsinn. Also es hat sich wirklich ganz Deutschland geekelt, oder? Also das ist echt so ein Ding. Und das Lustige ist, ich entsinne mich da nicht, also ich entsinne mich nicht konkret daran, aber ich erinnere mich dunkel, dass da irgendwas mit Fisch und Larven waren. Aber ich war jetzt zu jung, um das wirklich richtig wahrzunehmen. Und also das ist das eine. Und lustigerweise war das bei uns zu Hause auch, also es war jetzt kein Thema in dem Sinne, aber man hat ja manchmal über das eine oder andere gesprochen. Und jetzt war ich ja insofern vorbelastet, weil mein Vater hat ja Jahrzehnte als Lebensmittelkontrolleur gearbeitet. Das waren ja genau die Fälle, zu denen er dann auch gerufen wurde, wenn halt irgendwer eine Beschwerde hatte oder wenn halt regelmäßig der Fischmarkt oder so kontrolliert werden musste, dann sind das Standardkontrollen gewesen, wo man eben genau auf solche Dinge geachtet hat, weißt du?
Ja.
Ja, ja, das war das eine. Und das andere...
Ich finde, da merkt man auch gut, was für eine Marktmacht das Magazin auch damals noch hatte,
ja,
87,
ja.
Ne, dass danach dann der Markt um 25% einbricht. Du würdest ja heute nur noch einen Bruchteil der Bevölkerung erreichen mit einem... Also ich meine, tun sie ja. Monitor gibt es ja immer noch.
Ja, aber es ist heute natürlich nicht mehr vergleichbar. Also das war damals in den 80ern, aber auch wirklich
schon
etwas Ungewöhnliches,
krass,
dass du halt diese Art von investigativen Journalismus auch wirklich im Fernsehen gezeigt hast. Also das war halt alles sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe von 2 Dingen gesprochen, ich muss mich korrigieren. Das war jetzt das, also er hat natürlich mehrere Dinge gemacht, aber das war so, glaube ich, das Bekannteste. Und dann hat er aber auch tatsächlich noch, neben seiner journalistischen Tätigkeit bei Monitor, hat er auch noch, also er war beim erst, also natürlich gehörte er zur ARD, aber war in erster Linie eben für den WDR tätig und hat dann aber ARD-Auslandsstudio in New York und in Brüssel gearbeitet, also als Auslandskorrespondent. Daher kannte man ihn wahrscheinlich auch. Da war er auch immer auf den Bildschirmen vertreten. Und er hat 2-mal den Grimme-Preis erhalten. Er hat 2-mal den Grimme-Preis erhalten, was ja auch eine der prestigeträchtigsten Preise Medienpreise in Deutschland tatsächlich ist. Ding, also es gibt ja viele Preise, wo ich mal sage, okay, ich will jetzt nicht sagen, jeder hat einen Bambi, aber fast jeder hat einen Bambi. Mhm. Aber so einen Krimmelpreis, den kriegt man halt nicht einfach mal so. Ja. Deswegen, ja, zumindest hat er noch einen ganz guten Ruf. Und schön fand ich noch, WDR-Programmdirektor Jörg Schönborn hat jetzt im Zuge seines Todes als Nachruf eben auch gesagt, Jürgens Anliegen war die kritische Kontrolle der Mächtigen. Er war ein öffentlich-rechtlicher Journalist im besten Sinne, fundiert in der Recherche, fair in der Darstellung der Fakten, klug in der Argumentation. Und ich meine, wenn das jemand über dich nach deinem Tod sagen kann, dann hast du alles richtig gemacht, oder?
Würde ich auch sagen,
und gerade auch heute. Also heute sind ja eigentlich so Journalisten mehr gefragt denn je. Aber das ist natürlich noch sehr oldschool. Ja. Ja, schade. Dann haben wir, ja, Tatsuya Nakadai. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Leute, ich hab's versucht. Und es sind jetzt ganz viele Filmtitel auch dabei. Und falls ich mich hier vertue oder so, seht es mir bitte nach oder korrigiert mich gerne. Also er ist mit 92 Jahren gestorben und meine Frage an dich ist, kanntest du ihn und hast du seine Filme gesehen?
Nein und nein.
Okay, dann, also ich habe tatsächlich, ich glaube, ein oder zwei Sachen von ihm gesehen. Tatsuya Nakadai ist ein Schauspieler, der ursprünglich vom Theater kam, tatsächlich es auch in seiner langen Karriere geschafft hat, zweigleisig zu fahren, also weiterhin Theater zu machen, aber auch sehr, sehr erfolgreich als Filmschauspieler zu werden. Und er ist jetzt mit 92 Jahren verstorben, also hat ein hohes Alter erreicht. Von diesen 92 Jahren hat er über 70 Jahre auf Bühne und Fernsehen eben als Schauspieler gearbeitet, was natürlich auch nach sich zieht, dass er ein ganz riesengroßes Oeuvre einfach hat. Und interessant war in seiner Karriere immer, dass er versucht hat, mit vielen verschiedenen Regisseuren viele verschiedene Arten von Genres zu bedienen und viele verschiedene Dinge zu machen. Was er machen konnte, weil er sich geweigert hat, sich einem Studio zu überschreiben, wie das eigentlich in Japan üblich ist. So ein bisschen wie das alte Hollywood-System auch, wo man eben einem Studio angehörte. Und er hat immer sozusagen als Freelancer gearbeitet, was ihm erlaubt hat, dann auch eben mit verschiedenen Regisseuren zu arbeiten, die bei verschiedenen Studios angestellt waren. Weil er halt einfach nicht abhängig war und wechseln konnte. Und er hat vor allen Dingen, also er hat viele Dinge gemacht, die sehr bekannt waren. Unter anderem eben war er sehr bekannt in dem sogenannten Shanbara-Genre. Das ist quasi das japanische Genre für Schwertkampffilme mit Samurai bzw. Schwertkämpfern. Und es ist so eine Art, ich würde sagen, vielleicht mal ganz versimpelt, simpel ausgedrückt, so eine Art japanisches Äquivalent zum Western. Ja, also Western und Piratenfilme, also alles, was so mit Kampf und Schwert und so ist. Und quasi so in diesem Genre war er sehr, sehr bekannt und hat da wirklich, also die Klassiker des Genres gemacht. Unter anderem, jetzt kann ich hier mal einfach ein bisschen mich auch orientieren an dem Artikel, der in der Variety von ihm erschienen ist, anlässlich seines Todes, weil ich habe auch nicht alles gesehen. Aber er hat unter anderem war in Run, in Kagemusha, in High and Low, in der The Human Condition Trilogie und in Harakiri. Harakiri ist, glaube ich, auch so ein Genre-Juwel aus dem Shambara-Genre, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar, genau, also er hat in diesem Shambara-Genre Dinge gemacht wie Samurai Rebellion und Kwaidan. Ich glaube, die habe ich sogar beide auch schon mal gehört. Dann hat er in Run, im Drama von Kurosawa, das war ein Period Piece und da hat er quasi eine von Shakespeare inspirierte Version des King Lears gespielt. Und das war tatsächlich auch die einzige Oscar-Nominierung für Kurosawa als Regisseur. Kurosawa ist ja auch sehr bekannt als Regisseur. Und das war so eine Zusammenarbeit zwischen zwei großen Köpfen sozusagen. Er hat auch da erinnere ich mich dran, das habe ich jetzt ganz viel gesehen, auch im Zuge seines Todes, da hat er eine Version gespielt, wo er so mit so einem Alters-Make-up so fast wie ein Geist unterwegs gewesen ist. Das war auch sehr spannend. Dann, wie gesagt, im Shambara-Genre hatten wir dann Harakiri zum Beispiel oder aber Kill oder Sanjuro und eben diese The Human Condition Trilogie, wo er einen Pazifist gespielt hat, der eben während Japans Hinwendung zum Totalitarismus im Zweiten Weltkrieg gegen Krieg ja demonstriert, mehr oder minder. Genau, er hat relativ viel, glaube ich, mit Kurosawa auch zusammengearbeitet, aber auch mit anderen sehr bekannten japanischen Regisseuren. Und wie gesagt, sein Oeuvre ist so voll und es gibt so viele Dinge. Er hat auch Voice Acting zum Beispiel gemacht und solche Dinge. Und er hat aber parallel dazu eben auch noch auf der Bühne Produktionen gemacht und da wirklich so Klassiker, also Tod, Death of the Salesman, Don Quixote und solche Dinge, weißt du, so also wirkliche Klassiker.
Ja.
Ja, als ich das jetzt hier nochmal mir alles so in Ruhe durchgelesen habe, tatsächlich ist es so, dass ich ihn vom Gesicht her kannte und von einigen seiner Rollen. Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, bisher nur einen Film oder so mit ihm gesehen und habe jetzt überlegt, das wäre vielleicht auch mal echt ein Schauspieler, wo es mich reizen würde, mal so das Oeuvre mal so durchzugucken. Also nicht alles, weil ich glaube, bei 70 Jahren kannst du einfach nicht alles gucken, aber so die wichtigsten 15 oder so, weißt du?
Ja.
Ich glaube, da wird man auch nicht enttäuscht, ja.
Ich habe auch überhaupt kein Gefühl für den japanischen Film, also.
Ja, ich kenne mich da auch nur bedingt aus, aber vielleicht, ich glaube, hier ist der ein oder andere, der sich im japanischen Film ein bisschen auskennt oder auch begeistert ist, der uns da vielleicht auch gerne noch mehr sagen kann. Also wenn wir jetzt eben Mist erzählt haben, was ich nicht hoffe, oder ganz wichtige Dinge vergessen haben, dann schreibt uns gerne und dann ergänzen wir das nächste Woche.
Es geht ja jahreszeitentechnisch schon hart zu auf den Japanuary.
Ja, stimmt. Gut, also das war Nakadai mit 92 Jahren. Dann haben wir Sally Kirkland mit 84 Jahren. Wer war Sally Kirkland?
Sally Kirkland war einmal Oscar nominiert für den Film Anna und ist jetzt mit 84 gestorben. Mhm. Ansonsten war sie auch viel in unabhängigen Filmen unterwegs und unter anderem auch in Fernsehsendungen, mhm, in kleineren Rollen, wie zum Beispiel in Roseanne oder Valley of the Dolls.
Genau, und ich habe sie nämlich, in Roseanne habe ich sie, glaube ich, wahrgenommen, aber sie hat dann auch später kleinere Rollen in, so, also in Kojak zum Beispiel auch gehabt, aber auch kleinere Rollen in so Filmen wie A Star is Born mit Barbara Streisand oder aber The Way We Were, übrigens auch Streisand, oder auch JFK oder Bruce Almighty, dann noch ein bisschen später. Und da habe ich sie tatsächlich wahrgenommen, also in diesen kleineren Nebenrollen, da kannte ich sie in erster Linie von. Und dass sie eben für Anna nominiert war für diesen Film, das habe ich jetzt hier das erste Mal gelesen und was ich daran sehr spannend fand, war, dass sie ja quasi so eine Art Grassroots-Bewegung für sich selber gestartet hat. Mhm. Also heutzutage ist es ja so, man weiß ja, dass die Studios, in der Regel sind es die Studios, die die Filme gemacht haben, ja ihre Schauspieler quasi auf eine Pressetour schicken, um vor den Oscars für sich so viel Werbung wie möglich zu machen, dass die Academy-Leute eben dann besonders dazu geneigt sind, für denjenigen zu wählen, der dann da auch in dieser Kategorie entsprechend nominiert ist. Und dieses, ich sag mal, Klinkenputzen vor den Oscars, das war schon immer so. Das war mir nur tatsächlich lange gar nicht bewusst, dass es so ist. Mittlerweile ist es aber kein Geheimnis mehr, dass es so ist. Und damals war es so, dass sie eben, Sally Kirkland, nicht zu dieser, ich sag mal, High Almighty Hollywood-Garde gehörte. Sie war zwar in Hollywood tätig, hat auch gute Filme gemacht, aber in erster Linie Indie-Filme. Und dadurch war sie halt gar nicht so in dieser, ich sag mal, großen Riege der Hollywood-Stars vertreten und hatte auch kein Studio hinter sich, das jetzt für ihre Kampagne bezahlt hätte. Und daraufhin hat sie halt gesagt, gut, wenn es keiner für mich macht, dann muss ich das für mich selber machen. Und hat sie wirklich so eine Kampagne quasi ja, vom Leder gezogen, wo sie selber eben es tatsächlich sehr gut geschafft hat, sich unterzubringen auch und sich, also auch in den News und in den Medien und so weiter, um eben für sich selber, ja, zu werben. Und das Ganze hat tatsächlich insofern auch funktioniert, weil sie dann auch wirklich nominiert war und dann bei den Oscars auch präsent. Sie hat zwar den Oscar nicht gewonnen, aber sie meinte, sie hat sich so ein bisschen wie Cinderella gefühlt, also umgeben von diesen ganzen großen Hollywood-Damen, mit denen sie in der gleichen Kategorie nominiert war, die sie eigentlich immer nur selber angeguckt hat auf der Leinwand und plötzlich saß sie da mittendrin. Und ich finde das irgendwie cool, weil es so ein bisschen auch so die Story, weißt du, so eine typische amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär-Story ist, weil es irgendwie dann doch zeigt, man kann es doch noch irgendwie schaffen. Ich glaube, heute ging das so nicht mehr, aber damals in den 80ern ging das, ich glaube, es waren die 80er, oder? Ja, genau, in den 80ern, genau. 87, glaube ich, ging das noch. Und jetzt muss man dazu aber auch sagen, sie war insofern auch ganz gut vernetzt, weil sie ja zum Beispiel auch mit Andy Warhol befreundet war. Und da eben
der
auch.
Der hat
mit,
sie entdeckt.
Genau. Ja, und Warhol hat sie dann auch immer wieder gefördert und hat sie zum Beispiel auch in seiner Talkshow untergebracht. Damals, als sie da auf Werbekurs war für ihren Film und so. Das heißt, dadurch hat sie auch einiges an Bekanntheit noch zusätzlich bekommen und ist gepusht worden. Und ja, also richtig spannend. Also, das fand ich tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt. Und ja, ansonsten denke ich, werden die meisten wahrscheinlich sie eher aus Nebenrollen kennen. Ja, und ich glaube, sie war jetzt, wenn ich mich richtig entsinnere, war sie auch ziemlich krank. Sie hatte auch einen Sturz zu Hause
auch eine Infektion.
Genau,
und Demenz.
Und Demenz. Und ich glaube, dass es jetzt vielleicht am Ende dann vielleicht doch fast schon eine Erlösung war. Ja. Und dann haben wir noch Betty Harford, die mit 98 Jahren gestorben ist, also alle sehr alt diese Woche, was ja eigentlich sehr gut ist. Und Betty Harford ist eine Schauspielerin, die ich eigentlich nur aus einer Serie kenne, nämlich den Denver Clan. Genau. sie hat in mehreren Dingen gespielt, aber vor allen Dingen kennt man sie wahrscheinlich aus Denver Clan, also Dynasty, oder auch der Serie The Paper Chase, die mir gar nicht bekannt war, muss ich dir sagen, aber die wohl auch recht erfolgreich im amerikanischen Fernsehen damals gelaufen ist. Und
die lief von 83 bis 86. Ich glaube, wir haben da eine gute Entschuldigung, dass wir die nicht kennen.
Ja, ja, ja. Wobei, ich kenne ja auch Dynasty, aber das ist ja, naja, gut.
Stimmt.
Das ist aber auch schon so ein bisschen sehr...
Das hat aber auch einen großen kulturellen Impact,
würde ich sagen. Genau. Das hat, sie steht nochmal ein
bisschen
anders.
Und lief dann hier
anders.
Ja auch in den 90ern.
Ja, und wurde auch immer wiederholt und so. Ja, ja, klar. Genau. Richtig, ja. Und also in Denver Clan hat sie Hilda Gunnarsson gespielt von 81 bis 89. Also 8 Jahre, das ist schon auch ganz schön lange. Ach ja, und war sogar in Dynasty The Reunion, in der Reunion-Miniserie. Na, sowas. Ansonsten hat sie hier und da kleinere Auftritte gehabt in Serien, auch Nebenrollen in The Twilight Zone und irgendwie Dr. Kildare und so weiter, also so die Klassiker eigentlich. Und hat dann aber, ja, so den richtig großen Durchbruch ja eigentlich auch nie geschafft. Ja. Das ist, glaube ich, so ganz gut zusammengefasst. Und ja, wie gesagt, 98 auch ein gutes Alter.
Ja.
Ja, das sind die Toten der Woche. Und dann haben wir noch ein paar kranke Häschen. Zum einen ist das Sting, der vermehrt schon Konzerte abgesagt hat und jetzt auch wieder Konzerte abgesagt hat. Und langsam machen sich die Fans tatsächlich richtige Sorgen. Also, ich sag mal, wenn man mal ein Konzert absagt, weil man irgendwie, keine Ahnung, schnupfelt oder so, okay. Aber jetzt hat er zwei Konzerte, bevorstehende Konzerte abgesagt auf Anraten seines Arztes, weil er sich einfach nicht fit fühlt. Und dann der Arzt meinte, okay, dann, ja, dann wäre es besser, sie verschieben das, beziehungsweise sie sagen die Konzerte dann ab. Und das hat er jetzt gemacht. Und jetzt muss man ja auch sagen, egal wie gut das Ding aussieht, aber der Mann ist ja auch 74 Jahre, also der ist über 70. Und ich denke, alles über 70, da wird es dann halt schon langsam besorgniserregend, wenn dann einer so ein bisschen schwächelt, ja. Auf der anderen Seite habe ich auch immer das Gefühl bei Musikern, dass sie sich total überschätzen, dass sie immer denken, die sind mit 74 noch genauso irgendwie frisch und knackig und in der Lage, über die Bühne zu rennen wie ein Idiot, wie mit 50. Und das sind sie halt einfach nicht mehr. Ich sehe das ja bei meinem Vater, der denkt auch, der wäre noch 60. Ja. Deswegen, und dann sagt er, ach, es geht nicht mehr so. Und manchmal sagt er auch so Dinge wie, ja, und dann war ich so müde. Und ich so, Papa, du bist fast 80. Also du bist keine 50 mehr. Und dann ist dann kurz still und dann so, ja, stimmt. Weil die vergessen das einfach, ja. Und ich glaube, bei Musikern ist es halt genauso. Ja, die sind da nicht viel anders.
Was mich aufhören lassen würde, ist eine Formulierung in seinem Instagram-Account,
Ja.
weil da zur Absage des Konzertes wird gesagt, Sting is under the weather.
Ja, aber das ist doch
Also,
so eine Redensart in den
das
USA, wenn es
ist,
einem halt grundsätzlich nicht so gut geht, oder?
ja, für mich ist das irgendwie so britisch
Okay.
konnotiert und ich halte das für einen totalen Euphemismus. Also, under the weather klingt für mich irgendwie, er hat heute nicht so einen guten Tag, deswegen muss er das Konzert absagen und ich finde, das ist so eine Untertreibung, weil es so unklar bleibt, dass ich mir
Ja.
total Gedanken machen würde, wenn ich das lese.
Ja, also wie gesagt, ich finde, hier kommen halt mehrere Dinge zusammen. Erstens, der Mann ist 74.
Ja.
Zweitens, er ist under the weather, also so ein bisschen verharmlost. Drittens, es ist bereits das dritte Mal, dass er Konzerte absagt und in dem Fall sogar mehr als eins. Und da würde ich dann auch sagen, okay, also ich meine, die einfache Erklärung ist, er hat sich halt überschätzt und deshalb muss er da jetzt einfach mal ein bisschen die Zügel anziehen, was ja verständlich wäre. Aber die Worst-Case-Szenario ist halt, okay, vielleicht hören wir auch bald gar nichts mehr von ihm. Also ich hoffe es nicht, aber es ist so ein bisschen, scary schon.
Ja.
Ja, also das ist der eine Kränkelnde diese Woche. Und wer auch kränkelt, ist LaToya Jackson, die ein mysteriöses Gesundheitsupdate gegeben hat. Und es tut mir leid, aber ich musste ein bisschen lachen, weil sie hat auf ihren Instagram ein Video gepostet, also zwei Videos. In dem ersten Video hat sie irgendwie gepostet, da saß sie quasi in so einem, also beim Arzt, das hat man irgendwie gesehen, dass es eine Arztpraxis wohl ist. Und da hat sie irgendwie gepostet, Hi guys, ich hoffe, euch geht's allen gut. Genau, und sie sitzt dann in so einem blauen
Auf
Stuhl,
so
in so
einer
einem,
hochgestellten Liege,
genau,
würde
in
ich
so einem Li,
sagen,
also
ne?
man kann sehen, dass es eben ein Doktorsraum ist halt. Und dann sagt sie, ich bin hier beim Doktor, ich bin hier mal wieder beim Doktor, also again. Ich hoffe, dass alles gut werden wird und alle Resultate gut sind. Und ich hoffe, ihr Leute habt auch einen guten Tag. Das war das erste Video, wo man noch so gedacht hat, okay. Und dann hat sie irgendwie 3 Tage später ein weiteres Video gepostet, wo sie dann irgendwie auch wieder da in der Praxis war. Und dann hat sie ihr geschrieben, ratet mal, wo ich an diesem Montagmorgen bin. Ja, ihr habt richtig geraten, schon wieder an diesem Platz. Also sprich wieder in der Praxis. Bekomme die ganze Zeit Check-ups, also werde die ganze Zeit getestet. Naja, habt ein gutes Wochenende, Leute. Und dann noch dazu sende Liebe, Umarmungen und Licht an alle von euch, also positive Vibes. Und habt ein positives, tolles Wochenende. So. Und warum muss ich lachen? Weil, wenn man jetzt fragt, ganz entsetzt, oh mein Gott, was hat sie? Dann kann sie ja einfach nur sagen, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich habe doch nur gesagt, mir geht's gut. Also ich habe einen Post gemacht, in dem ich geschrieben habe, ich bin beim Arzt und mir geht's aber gut. Ja, ich habe nicht geschrieben, ich bin krank, ich habe nicht geschrieben, mir geht's schlecht oder so, sondern ich habe nur geschrieben, bin beim Arzt und mir geht's gut. Und ich hoffe, euch auch. Und also das heißt, es kann ihr keiner vorwerfen, sie hätte gesagt, es geht dir nicht gut. Aber gleichzeitig postet natürlich kein Mensch von sich sowas, wenn er nicht will, dass er gefragt wird, was denn los ist und wenn nicht irgendwas los sein sollte. Also entweder braucht sie dringend Medienaufmerksamkeit oder es ist wirklich was. Und das amüsiert mich irgendwie, weil es ist so ein Medienspiel, das man halt total durchschauen kann, aber wo sie halt einfach auch ganz sich dumm stellen kann und einfach ganz unschuldig sagen kann, aber wieso denn? Ich habe doch allen nur gesagt, mir geht's gut. Weißt du, so halt. Oder sehe ich das irgendwie verkehrt?
Nee, das stimmt. Das ist schon ein interessanter Kontrast irgendwie. Mhm. Dieses, ich sitze auf einer Arztliege und dann poste ich, mir geht's blendend. Alles super hier. Und bei euch? Ja.
Genau.
Es ist irgendwie wie so ein Kompromiss zwischen, ich poste nichts über meinen Gesundheitszustand und ich schreibe alles auf, genau. Ja, es ist irgendwie so ein Zwischending.
Ich bin immer so überrascht, also zum einen muss man sagen, LaToya Jackson, eine der Schwestern oder Geschwister von Michael Jackson und Janet Jackson, also nur damit man sie einordnen kann. Und auch selber hat er selber in den 80ern auch eine kurze, erfolgreiche Karriere als Sängerin, von der sie heute noch lebt quasi, ist ja auch 69 Jahre alt. Also sie ist auch nicht mehr weit weg von der großen 7-0. Und da ist halt alles, was irgendwie mit Gesundheit zu tun hat, auch, glaube ich, immer, wie gesagt, ich sag ja schwierig, dann geht's sehr schnell, kann sehr schnell gehen. Deswegen muss man da auch ein bisschen auf sich achten. Aber was ich total überraschend finde, ist, und zwar, LaToya Jackson war bei mir so gar nicht irgendwie auf dem Schirm, weil für mich waren die erfolgreichen Leute in der Jackson-Familie eigentlich Michael Jackson und Janet Jackson. Und natürlich und die anderen waren so ein bisschen noch, also die anderen Brüder zum Beispiel sind noch so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen von den Jackson 5-Zeiten. Aber das war ja auch, als sie Kinder waren, deswegen, das zählt ja in dem Sinne nicht mehr.
Und wir haben noch Jermaine Jackson, oder?
Genau, und ich wollte gerade sagen, ich weiß. Genau, es gibt dann noch so ein paar einzelne Köpfe, die dann.
Und LaToya kenne ich hauptsächlich von Drag Race, weil sie gut befreundet ist mit RuPaul.
Ja, aber dann gibt es eben noch so ein paar Köpfe in der Familie, die dann kurze, einzelne, sehr erfolgreiche musikalische Karrieren hatten, die aber dann wirklich nur so, ich weiß zum Beispiel, jetzt LaToya Jackson zum Beispiel in den 80ern. Die hatte halt Riesenhits in den 80ern, zeitgleich mit, ich glaube sogar vor ihrer Schwester sogar noch. Und, und dann war sie aber irgendwie, dann hat sich das erledigt gehabt. Also dann hatte sie kurz einige Hits und dann war sie auch quasi wieder weg. Und von den Hits lebt sie heute sozusagen noch. Und genauso ist es auch mit Jermaine Jackson. Der hatte ein, zwei große Hits und dann war auch wieder gut. Was mich so überrascht hat, und das ist nämlich das, dass LaToya Jackson es dann trotzdem geschafft hat, und das war mir eben nicht so bewusst, weil sie hier gar nicht so präsent ist im deutschen Fernsehen oder im europäischen Fernsehen, dass sie es trotzdem geschafft hat, über viele verschiedene andere Wege sich zu etablieren als sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Also sie hat einiges an eigenen Linien, also ob es jetzt, ich weiß gar nicht, was es ist, ob es Modelinie ist oder so, oder irgendwas, weißt du, so in dem Sinne. Also sie hat einiges an eigenen Firmen sozusagen unter ihren Fittichen und sie hat sehr, sehr erfolgreich als Moderatorin gearbeitet, auch im Zusammenhang mit vielen verschiedenen Dingen oder hat auch Gastauftritte gehabt, wo sie dann sehr prominent gefeatured war, wie zum Beispiel in Drag Race, ja.
Mhm.
Und ich habe sie gesehen in der Ausgabe von Celebrity, oh, wie hieß das denn? Was Trump gemacht hat. Celebrity Apprentice, genau.
Mhm.
Und da hat sich herausgestellt, dass sie da, also was sie da auch alles an Jobs und so gemacht hat und immer noch macht, da war ich wirklich, also hat es mich vom Stuhl gehauen, weil ich dachte, wow, das hätte ich nicht erwartet. Und ich finde es irgendwie bewundernswert, dass man zwar bei uns gar nicht so viel von ihr mitkriegt, dass sie aber in den USA doch noch relativ präsent ist mit vielen Projekten. Und also das nur am Rande mal so. Und jetzt, wie gesagt, na, mir geht's gut. Das ist okay. Also wir hoffen dann auch, dass es ihr wirklich gut geht. So. Dann haben wir Nachrichten von Jeremy Renner. Jeremy Renner ist wer?
Der spielt einen Marvel-Charakter, sage ich jetzt.
Okay,
Hawkeye?
Hawkeye? Das ist
okay.
Der Bogenschütze. Genau, er spielt Hawkeye hat noch verschiedene, aber er hat viele verschiedene Rollen in seinem Leben gespielt, aber ich glaube, das ist die erfolgreichste. Er spielt also Hawkeye in den Avengers-Filmen, genau. Ist also ein Avenger. Und er hat ein totales Sauermann-Image.
Genau. Das hatte ich auch noch in Erinnerung, dass wir mal über ihn gesprochen haben.
Ja, aber wir haben über ihn gesprochen, weil er vom Schneepflug überfahren wurde. Nicht, weil er ein Saubermann-Image hat.
Das auch, doch, wir haben bei der Gelegenheit auch darüber gesprochen, dass der irgendwie komplett ohne Skandal auskommt. Da
ja,
kann ich mich
aber,
noch dran erinnern.
Genau, und kurz nach dem Schneeflug kam nämlich, ja, da haben wir hier nicht drüber gesprochen, ich weiß auch gar nicht warum eigentlich. Kurz nach dem Schneeflug kamen Anschuldigungen, dass er sich nicht so aufrichtig verhalten haben soll. Aber das war kurz da und dann auch wieder weg. Da weiß man ja immer nie so richtig. Mhm. Und jetzt kamen aber tatsächlich wieder Gerüchte auf wegen sexueller Belästigung.
Ja.
Und da scheint dann auch ein bisschen mehr dran zu sein, sage ich mal. Und so wie das Ganze sich jetzt entfaltet, und das ist natürlich immer schwierig, weil ich ja grundsätzlich versuche, dem in Anführungszeichen Opfer zu glauben. Ja, es ist halt schwierig. Aber wenn das alles so stimmt, entfaltet sich da ein Bild von einem Mann, der durchaus bewusst seinen Celebrity-Status dafür eingesetzt hat, eben Frauen nicht nur zu verführen, sondern sie auch einfach
zu belästigen,
zu gängeln einfach und unter Druck zu setzen und genau, und eben zu belästigen. Also da gehört ja alles auch dazu. Ich meine, das klingt jetzt so, als hätte er sofort irgendwie, keine Ahnung, jemand vergewaltigt oder so. Das meine ich jetzt nicht, aber da gehören halt aber trotzdem Dinge dazu, wie eben zum Beispiel, das wird ihm jetzt vorgeworfen von seiner ehemaligen Arbeitskollegin, dass er eben ihr Nachrichten geschickt hat, wo er eben anzügliche Dinge gesagt und vorgeschlagen hat, dass er eben auch zum Beispiel Nacktbilder von sich also ihr gesendet hat, wo er eben anzüglich sich irgendwie ja rekelt und eben Dinge vorschlägt und so, und sie dann wohl klar gesagt hat, sie möchte, dass er bitte davon absieht und es eben nicht mehr macht, und er dann aber weitergemacht hat. Und das vor allen Dingen eben online passiert ist und dann natürlich aber auch in Realität er sie wohl auch angetatscht hat und so. Und diese ganze Geschichte, die ist aber wieder so ein bisschen schief, weil, also die beiden haben zusammengearbeitet, aber
sie
gleichzeitig
war
sie, ja, richtig, aber dann hatten sie wohl auch kurz zwischendurch einen kurzen Fling. Und dann ist wieder das Problem bei sowas, dass man immer nicht weiß, also weil so wird er das natürlich, denke ich, hinstellen, noch hat er sich gar nicht geäußert. Aber es wird natürlich dann so hingestellt nach dem Motto, sie will nur Rache nehmen, weil er nichts von ihr wollte oder weil er mit ihr Schluss gemacht hat, weißt du?
Er hat sich schon geäußert.
Ach, was hat er denn gesagt?
Ach nee,
alles
das
Bullshit,
war sein
oder?
Anwalt. Sein Anwalt hat gesagt, alles Bullshit, falsch,
also
ungeheuerlich,
falsch, ja.
Hochgradig verleumderisch.
Genau.
Also die hatten wirklich eine Begegnung, das ist seine ehemalige Regisseurin, Yi Zhu. Sie hat auch gesagt, dass sie tatsächlich einen Fling hatten,
eine
Affäre.
Eine kurze Affäre, genau.
Dass er sie danach aber weiter belästigt hat und dass sie dann irgendwann halt jetzt das öffentlich macht, weil sie nicht mehr weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll.
Und weil er ihr auch gedroht hat, Eis zu informieren.
Ja.
Also das ist ja natürlich unterste Schublade. Aber so wie es da gerade abgeht in den USA, würde mich das nicht wundern. Also sie hat doch den Post gepostet, wo er ihr das geschrieben hat.
Ja, also wenn es stimmt, genau.
Ja,
Das weiß, also er streitet natürlich alles ab und sagt, das sei alles AI generiert und mit Computern gemacht, was sie an Nachrichten gepostet hat.
Also sie hat gesagt, du kannst das gar nicht bestreiten, weil ich habe hier die Receipts, also ich habe hier die Texte, ich habe das alles. Und dann hat er gesagt, ja, alles AI generiert, alles Bullshit. Dann hat sie zurückgeschrieben, ich habe alle Metadaten, also das ist nicht irgendwie AI generiert. Und dann hat sie tatsächlich, und das fand ich dann grenzwertig, weil sie hat dann tatsächlich angefangen, Dinge zu posten auf ihrem Instagram. Aber man muss dazu auch sagen, bevor sie das gemacht hat, habe ich gesehen, hat sie relativ viele Einträge gehabt, wo sie öffentliches Statements einfach auch veröffentlicht hat und gesetzt hat und Presseerklärungen, aber offensichtlich hat es dann nicht aufgehört mit dem Belästigen. Und daraufhin, glaube ich, hat sie dann gesagt, okay, dann veröffentliche ich das. Und das finde ich aber ehrlich gesagt schon immer schwierig, wenn Sachen so veröffentlicht werden. Aber da sieht man halt auf dem Instagram tatsächlich Gespräche, die sie geführt haben, wobei das immer nur so Auszüge sind. Und ich finde, aus den Auszügen kann man auch manchmal den Kontext nicht so richtig heraus erschließen. Aber es sieht zumindest so aus, als würde er sie doch belästigen. Und sie hat auch mehrere Bilder eingestellt, wo man ihn in seiner Wohnung sieht, beziehungsweise in einem Haus. Und das ist aber alles so total casual. Also er trägt da irgendwie auch, ich sag mal, die Schlumperklamotten und so. Und da hat sie gesagt, das sind doch keine AI-generierten Bilder. Ich meine, hallo, wenn ich was mit AI generieren würde, dann bestimmt nicht so. Und ich fand, das sah schon alles relativ realistisch aus. Aber wie gesagt, das ist halt immer schwierig. Und dann hat sie aber auch noch ein Bild eingestellt, wo er tatsächlich ihr offensichtlich ja so ein Nacktbild geschickt hat. Und ich konnte das nicht so richtig sehen, weil sie hat alles Wichtige geschwärzt, was de facto bedeutet, dass eigentlich alles geschwärzt war auf dem Bild. Aber ich glaube, er hatte auch irgendwelche, also ich weiß nicht genau, ob er da komplett nackt war oder ob er auch irgendwas getragen hat, so ein Harness oder irgendwas. Also es sah so ein bisschen komisch aus. Man konnte es nicht so richtig sehen. Ich habe versucht, an den schwarzen Balken vorbeizugucken, aber es war schwierig.
Das geht nicht.
Ja,
Ja, ich
genau.
habe auch nichts erkannt.
Ja, also es ist alles, diese ganze Geschichte ist irgendwie, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es ist so, mich wundert es nicht, was ihn angeht, weil es schon Gerüchte über ihn gab, bevor das jetzt hier so zu einem riesen Ding geworden ist. Aber diese Gerüchte sind immer relativ schnell im Keim erstickt worden. Das ist jetzt das erste Mal, dass es wirklich auch so groß rauskommt. Und für viele ist es tatsächlich auch sehr erschreckend, weil sie halt genau dieses Saubermann-Image mit ihm verbinden und gar nicht gedacht hätten, dass es irgendwie so sein könnte. Man weiß aber zum Beispiel auch, er ist ja getrennt von seiner Frau und so weiter. Oder ich weiß nicht, ob es noch ist, aber er war es auf jeden Fall. Und da gab es wohl auch eine ziemliche Schlammschlacht. Und da sind auch schon mal solche Gerüchte aufgekommen, dass er halt so eklig sein soll. Aber wie gesagt, es waren immer nur so kurzes Aufflammen. Und es passt zumindest, finde ich, in das, was man bisher von ihm gehört hatte. Und jetzt haben sich tatsächlich offensichtlich noch ganz viele andere Frauen gemeldet, die gesagt haben, ja, das ist so sein Go-To-Move. Das macht er auch mit ganz vielen anderen. Das hat er mit mir auch so gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, ja, was da noch draus wird. Also es ist alles, ja, es ist ganz, ganz schwierig, weil du halt so eine leichte Schieflage hast aus der Tatsache heraus, dass die halt wirklich mal was miteinander hatten. Aber ja, mal gucken. Ich weiß nicht, bist du schockiert?
Ich bin nicht schockiert. Ich bin eher verwirrt, weil es alles so uneindeutig ist. Es hilft natürlich nicht, dass sie irgendwie wirklich eine Affäre hatten. Wobei natürlich kann man Konsens auch jederzeit zurücknehmen. Und nur weil man sich einmal trifft, heißt es nicht, dass man dann irgendwie was Längeres möchte. Und dann muss der andere auch die Grenzen respektieren. Es ist halt alles wirklich so ein bisschen trübes Wasser, leider.
Ja. Naja.
Aber so ist das halt ja auch.
Ja. Also
es ist vor allem auch sehr unprofessionell, weil die beiden ja eigentlich zusammengearbeitet haben. Sie war seine Regisseurin und das ist genau die Periode, in der sie dann irgendwie auch einen kurzen Fling und ja, halt diese ganze Begegnung hatten. Das ist schon ein bisschen.
Also wir behalten es für euch im Auge und gucken mal, genau, und gucken mal, wie das weitergeht. Just genau diese Nachricht hatte mir dann auch nochmal Tau Tau geschickt, weil ich ja gebeten hatte darum, wenn ihr irgendwas habt oder so an Nachrichten, dann schickt mir das gerne. Und genau, und das kam jetzt, weil sie das gesehen hatte und dachte, hier, das ist vielleicht was für euch. Und ja, das war definitiv was für uns.
Ja.
Dann, ja, ganz kurz am Rande nur, Deborah Messing, Schauspielerin, die man kennen könnte aus durch Will & Grace ist sie so ein bisschen zu so einer Art LGBTQAI+, ja, ich sag mal, Sprachrohr geworden oder so eine Art, das war so
Gay-Icon.
Gay-Icon, genau. Und jetzt können wir aber bestätigen, sie ist halt definitiv abgerutscht zur, ich sag mal, Mager-Seite.
Na, ich weiß nicht, ob sie schon bei Mager angekommen ist, aber
Sie macht große Schritte dahin.
Ja. Also
es war abzusehen in den letzten Jahren und jetzt ist aber was vorgefallen.
Ja, also in der Deborah Messing hat gerade einen Preis bekommen in Tel Aviv beim Tel Aviv Schwul-Lesbischen Filmfest und anlässlich, also das war einer der Anlässe, wo Fans unter ihren Instagram-Post weitergeschrieben haben, dass sie nicht vergessen werden, dass sie nach der Wahl von Soran Mamdani als New Yorker Bürgermeister einen Meltdown hatte.
Der auf der anderen Seite, also ich sag mal, als Gegner von Trump auch so gepusht wird in den Medien.
Ja, ich weiß nicht, ob er schon als Gegner von Trump gepusht wird, weil ich glaube nicht, dass er für die Präsidentschaftsnominierung zugelassen werden wird.
Nein, ich meinte
Bürgermeister.
Politisch, genau, ja.
Ja, klar. Also der ist halt demokratischer Sozialist. Das sagen ja nicht viele Demokraten von sich in den USA. Also sehr links im Spektrum der Demokraten. Er hat ja sogar gegen einen anderen Demokraten gewonnen, weil in New York ja Republikaner überhaupt keine Chance haben. Und das Establishment der Demokraten findet Soran Mamdani auch überhaupt nicht gut.
Ja.
Und Soran Mamdani hat es halt in seinem Wahlkampf sehr deutlich gemacht, dass er sich mit Palästina solidarisiert in der Frage des Nahostkonfliktes. Und Deborah Messing wiederum hat das zum Anlass genommen, ihn halt als antisemitisch zu bezeichnen und hat jetzt im Nachgang der Wahl von Soran Mamdani auch ganz viele Memes einfach nur gepostet, die vor allem aus den rechten Denkfabriken kommen und Meme-Fabriken und die Sohan Mamdani eben delegitimisieren sollen als
Bürgermeisterkandidaten. Ja, und halt eindeutig rassistisch und islamophobisch und, genau. Und generell einfach ja verachtend waren und halt innerhalb von, ich weiß nicht, nur wenigen Tagen, zwei, drei
Stunden
Tagen,
so.
Genau, hat sie irgendwie über 100 solche Memes irgendwie gerepostet und ich meine, das ist ja auch eine Aussage, ja.
Ja.
Und genau, und dann aber eben irgendwie einige Tage später dann strahlend lächelnd in Tel Aviv auftauchen. Also, und das ist das, wo jetzt die Leute, die Fans so ein bisschen sagen, ja,
also
so geht's ja nicht.
Genau, also ich glaube, dass das eben einfach ein wahlloses Reposten war von den Leuten, die, egal wo es herkommt, aus welcher Ecke, alles, was irgendwie was Negatives über Sohan Mamdani gesagt hat, hat sie halt repostet. Ich kann verstehen, dass bei der Palästina-Solidarität von Sohan Mamdani die jüdische Bevölkerung in New York erstmal ein bisschen kritisch ist. Ich glaube, zu zwei Dritteln haben die ihn auch nicht gewählt, so nach Umfragen. Aber dass man dann irgendwie gleich, also irgendwie alles repostet, was sogar die Lips auf TikTok oder Donald Trump selber oder so posten, sieht natürlich dann nicht mehr so demokratisch aus, wie Deborah Messing sich eigentlich immer gegeben hat.
Es ist ja auch so, also natürlich darf man gerne gegen einen Kandidaten sein, um Gottes Willen. Das ist ja gar nicht das, was in Frage gestellt wird, sondern in Frage, ich stelle tatsächlich dann aber in Frage, was ihr dann einfach repostet. Und da müsst ihr bewusst sein, dass es halt einfach rassistisch ist und islamophobisch und also, dass da einfach ganz rechts Gedankengut drin steckt.
Ja.
Und wenn sie da nicht in der Lage ist, das zu sehen, wenn sie das repostet, Entschuldigung bitte, aber dann hat sie Pech gehabt, weil ich finde, dann muss sie mit den Konsequenzen leben. Und das ist die Konsequenz. Dass dann Fans sagen, okay, wenn du dich hier als großer Ellie irgendwie präsentierst, dann oder als große Sauberfrau sozusagen, dann geht es nicht. Und hier geht es nicht darum, dass ich sage, ich bin für oder gegen den und den oder also den und den Politiker oder so oder die und die, also für Palästina oder für Israel oder was auch immer, sondern hier geht es darum, wie, in welcher Art und Weise du dich äußerst, weißt du? Es hätte ja auch, sie hätte ja auch einfach sagen können, ich bin kein Fan und bin da dagegen und mag das nicht und Punkt, so. Ja, naja. Und genau, also es scheint da jetzt auch so ein bisschen, ich finde, sie tut ihrem Image halt nicht gut. So, sagen wir so. Dann haben wir James van der Beek, und zwar, das fand ich ein bisschen traurig, als ich das gelesen habe. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich insofern ganz gut, weil er selbst bezahlt. Und zwar lässt jetzt Memorabilia von Dawson's Creek versteigern, um eben Geld einzunehmen, damit er die Krebsbehandlung, die er ja gerade durchläuft, bezahlen kann. Und also wieder ein Beispiel dafür, dass das Thema Krankenversicherung in den USA halt echt einfach ein Problem ist. Aber zumindest hat er keine GoFundMe-Kampagne gemacht. Also er bezahlt, also zumindest verkauft er was ihm gehört. Weißt du, so. Also ich meine, da ist er immerhin noch ein Schritt in Anführungszeichen weniger verzweifelt, als es andere dann gewesen sind, die dann gesagt haben, ich schaff's einfach nicht alleine. Aber ich finde es irgendwie so traurig, dass das dann offensichtlich die einzige Möglichkeit ist, weil einfach das ja auch wahnsinnige Kosten sind. Also ich denke schon, dass es bestimmt in die Zehntausende geht, wenn du so eine Behandlung halt machst. Und ja, aber
dass man da sehr schnell in den 10.000 dann.
Genau. Und das fand ich irgendwie sehr traurig und das, ja, Punkt. Mehr habe ich da auch gar nichts zu sagen.
Ging mir auch so, ja.
Ja, von wenig Geld zu viel Geld.
Zu viel Geld.
Bill Kaulitz ist mal wieder auf Shoppingspree gegangen, was jetzt bei ihm nichts Ungewöhnliches ist. Ungewöhnlich ist aber, dass dieser Shoppingspree keine Handtaschen, Klamotten oder Schuhe waren. Oder Schmuck oder was auch immer, sondern ein Haus, beziehungsweise eigentlich ein Grundstück.
Ja, auf dem noch ein Haus draufsteht. Aber ich glaube, sein Interesse galt vor allem dem Grundstück und nicht dem Haus. Also
was hat er gekauft, genau?
Er hat direkt das Nachbarhaus gekauft von seiner
Aber nicht
Villa.
Von dem Problemnachbarn. Weil der erzählt immer, in Kaulitz Hills erzählt er immer, der hat einen Problemnachbar. Aber das Haus, das er jetzt gekauft hat, ist die andere Seite. Weil der Problemnachbar, der will er auch nicht verkaufen.
Was ist denn so problematisch an dem Problemnachbar? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also die haben so klassisch, also der beschwert sich wohl ganz häufig über irgendwelche Dinge. Und dann haben die aber auch so klassische, also ich sag mal, Gartenzaun-Probleme, so nach dem Motto, also wie war das gewesen? Ich glaube, Bill hat ja irgendwie seinen Garten komplett neu machen lassen von so einem Landschaftsgärtner und dann wollte er irgendwie den einen Baum irgendwie dahin pflanzen und dann da ein bisschen zurechtstutzen und so und dann ist irgendwie der Nachbar wohl auf die Barrikaden gegangen und hat sich dann irgendwie geweigert, also hat gesagt, da darf irgendwie nichts gepflanzt werden und dann hat er irgendwie, wenn ich es jetzt richtig mich erinnere, jetzt Leute, ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander, aber dann gab es da eben Knatsch und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat er sogar irgendwie offiziell Einspruch beim County oder so eingelegt, sodass das dann auch noch offiziell irgendwie über L.A. ging und so. Also da gab es ziemlich Knatsch wegen dem Ganzen.
Oh, okay.
Und dann gab es halt generell aber auch Knatsch, weil dem war das halt alles zu laut, weil der hat ja also das Haus, das er ja hat, das ist ja komplett also geflutet worden. Das hatte ja einen riesen Wasserschaden.
Ja.
Und das musste also komplett neu renoviert werden oder nee, sogar nicht renoviert, wie sagt man?
Kernsaniert.
Ja, genau. Und das war halt natürlich auch einfach laut. Und dann hat natürlich dann der Nachbar sich da auch beschwert, obwohl sie eigentlich aber in den entsprechenden Zeiten und so. Ja, die waren auch in den Zeiten und so. Die haben dann jetzt nicht irgendwie morgens um 6 schon gebohrt, so war es ja nicht. Und da gab es halt ganz viel Knatsch. Und da gibt es immer noch ganz viel Knatsch. Und generell, ich höre ja immer nur die Seite von Bill, deswegen vielleicht hat der Nachbar der auch legitime Gründe, sich zu beschweren. Aber Bill meinte halt, das ist halt einfach auch so ein ganz komischer Typ. Und die kommen halt einfach auch persönlich gar nicht miteinander klar. Da lässt sich auch nicht miteinander reden oder so.
Hm.
Ja. Aber er hat ja jetzt die andere Seite gekauft.
Genau. Und da sind sie ja dann das erste Mal irgendwie in das Haus reingegangen, was er sich da gekauft hat und haben festgestellt, dass es eine totale Bruchbude ist. Also, dass er offensichtlich wahrscheinlich auch zu viel Geld dafür bezahlt hat. Naja, wie gesagt, wahrscheinlich zahlt man das Geld eher für die Aussicht und das Grundstück
sagen,
in L.A.
Ich wollte gerade sagen, weil die sind da ja oben auf so einem Hügel über Hollywood. Also, das ist wunderschön, da kosten auch die Häuser Millionen. Also, das ist eine wunderschöne Aussicht und so weiter. Ich gehe davon aus, was er bezahlt hat, war der Grundstück wert. Dieses Haus, das ist das Geld nicht wert. Hat er auch selbst gesagt, aber ich glaube, da hat auch vorher keiner drin gewohnt. Also die Nachbarn, die ihm das verkauft haben, haben ihm zwar das Haus offiziell verkauft, aber eigentlich ging es ums Grundstück, weil in dem Haus hat auch keiner mehr gewohnt.
Mhm.
Also er meinte ja, wirklich so richtig von wegen Ratten und Käfer und uff.
Genau. Kaputtes Dach, es regnet rein. Es klang in dem Gespräch, in dem Podcast wohl noch so, als ob Bill das irgendwie wieder hinkriegt und Tom meinte, reiß ab, bau Neues hin.
Aber diese Diskussion hatten sie auch schon mit seinem Haus, als das dieser große Wasserschaden war, weil Tom nämlich auch gesagt hat, ganz ehrlich, das Sinnvollste wäre, das muss halt das komplett kernzusanieren, ist viel teurer, als wenn du es komplett abreißt oder einfach das ganze Grundstück veräußerst, weil er hat ihm empfohlen, dass er einfach es komplett verkauft. Und das hätte ich ehrlich gesagt auch so gemacht. Dann hat aber Bill gesagt, er hängt so an diesem Haus, er möchte das gerne behalten. Und dann hat das halt kernsaniert und das hat im Endeffekt mehr gekostet, als das wahrscheinlich wert war.
Ja.
Und jetzt wiederholt sich diese Diskussion. Und das Lustige ist ja, die Dynamik kennt man vielleicht, wenn man Cowlitz Hills hört. Also Tom verwaltet das Geld und Bill gibt's aus. Was bedeutet, dass immer alle Ausgaben, also die Kreditkarte, was ja meistens über die Kreditkarte läuft, die ganzen Kreditkartenabrechnungen und so weiter, die landen eben alle bei Tom. Und dann ist Tom immer derjenige, der zwischendurch auch mal sagen muss, hier, hallo, bremst dich mal ein bisschen, ja so. Und das ist, die haben so eine total alte Ehedynamik. Es ist total lustig. Deswegen ist jetzt Tom auch immer der
Bill
dann sagt.
Ist nicht der Mann, ja.
Ja, und das ist aber auch so lustig, weil dann Tom immer derjenige, deswegen kann Tom auch sagen, also vielleicht überleg dir mal, ob es sich doch abreißt, weil der sieht schon, ich finde das immer lustig, weil du hörst Tom schon an, der sieht schon alle Nullen vor seinem inneren Auge. Weißt du, so, das ist immer ganz witzig. Ja.
Wieso hat denn Bill nicht sein eigenes Geld? Naja, wahrscheinlich deswegen.
Ich glaube, der hat auch sein eigenes Geld, aber soweit ich das mitkriege, also ich persönlich glaube, aber das wurde nie thematisiert, warum das so ist, ich persönlich glaube, dass Bill einfach schlecht mit Geld umgehen kann und dass deswegen Tom derjenige ist, der das gemeinsame Konto verwaltet und die wahrscheinlich das gemeinsame Konto haben, wo alles drauffließt, was mit Tokyo Hotel ist. Also nicht die eigenen Sachen, sondern die Tokyo-Hotel-Sachen. Ja? Und das Tokyo-Hotel-Geld ist, glaube ich, in erster Linie auch das Geld, das er dann ausgibt. Naja, aber ganz so detailliert haben sie es uns nie erklärt im Podcast. Also Bill
ist
jetzt. Ich
finde das schon sehr detailliert dafür.
Ein weiterer Hausbesitzer. Ja, das ist das, was ich mir halt so mittlerweile, was ich jetzt mir so rausgehört habe aus dem, was ich bisher gehört habe.
Ja.
Ja. Dann hatten wir die Woche auch Bambi, oder die Woche ist gut, gestern war große Bambi-Verleihung. Und ich habe es in Auszügen nur gesehen, ich habe es nicht komplett gesehen. Es wurde irgendwie exklusiv auf Prime ausgestrahlt, nicht so okay. Und es gab natürlich ein paar Highlights. Also ich glaube, das große Highlight waren war zum einen Cher, die eben ausgezeichnet wurde als Legende, ja.
Die war auch da?
Die war da, ja.
Okay.
Und Thomas Gottschalk hat die Laudatio gemacht und hat ihr dann den Bambi überreicht. Jetzt muss man sagen, Bambi, da steckt natürlich Buddha dahinter. Also es ist natürlich auch alles sehr subjektiv, sag ich mal. Mhm. Aber genau, also Cher wurde als Legende ausgezeichnet und Heidi Klum ist ebenfalls da gewesen. Die wurde ausgezeichnet für, ja, das fand ich ehrlich gesagt, also tut mir leid, wenn ich es so sage, aber die wurde ausgezeichnet für ihre, also Arbeit als Moderatorin und ihre Bemühungen um Diversität im Fernsehen. Also, weil ich habe gedacht, willst du mich verarschen? Nur weil bei ihrer Modelshow eine oder zwei Models über den Laufsteg laufen, die, ich sag mal, jetzt nicht ganz schmal und dünn und so. Weil, also sie hat ja jetzt in ihrem, also es geht tatsächlich hier in erster Linie um GNTM halt, also Germany's Next Topmodel. Und da hat sie ja jetzt quasi ältere, also Damen ja dabei gehabt schon, älteren Semesters, aber auch etwas dickere Models im Verhältnis zu dem, wie Models eigentlich normalerweise unterwegs sind. Das heißt, in dem Sinne ist es schon diverser als die normalen Model-Laufstege, aber das ist doch nicht wirklich Diversität. Aber egal. Also sie wurde halt generell für ihren Moderatorenjob ausgezeichnet. Und dann war tatsächlich dann noch Cate Blanchett da. Also wirklich auch Hollywood, wie gesagt, weil Hollywood Queen. Und die wurde ausgezeichnet als beste Schauspielerin international. Und dann hast du halt ein Bild von Cher, Cate Blanchett und Heidi Klum zusammen. Das ist schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
könnten sich ja sogar theoretisch aus L.A. kennen.
Ja, vor allen Dingen habe ich tatsächlich auch in den L.A.-Medien, die ich jetzt für heute gelesen habe, tatsächlich Bilder gesehen, wo dann draufsteht, die und die beim Bambi in Germany. Und ich so, oh, okay. Ja, dann wurde noch Michael Bulli-Herbig ausgezeichnet als bester Komiker, männlich. Und als beste Komikerin weiblich wurde Hazel Brugger ausgezeichnet. Und ein Bambi für sein Lebenswerk, also das war so ein bisschen so, das ist ja immer so das Größte mit am Abend neben der Legende. Und ein Bambi für sein Lebenswerk hat Roland Kaiser gekriegt. Mhm. Der ja wirklich jetzt auch ganz viele Jahrzehnte schon im Geschäft ist und man kann ihn mögen oder nicht mögen, beziehungsweise seine Musik, aber das ist trotzdem auch echt eine Leistung, muss man ja sagen, und ist auch immer noch sehr erfolgreich aktuell.
Es ist auf jeden Fall ein Lebenswerk, ja.
Ja. Und moderiert haben Michael Hunziger und
ein Mann.
Nein, eine Influencerin, eine ganz junge.
Ja.
Nur ich kenne meine Influencer ja immer nicht genau. Deswegen muss ich kurz mal nachschauen. Michael Hunziger und Feli.
Ah ja, Feli. Es ging mir übrigens auch ein bisschen so bei den Nominierten. Ich kannte nur sehr wenige Leute.
Ja, okay. Naja, und Cher hat halt irgendwie gesagt, sie sieht sich gar nicht selber als Legende, sie sieht sich als arbeitende Frau. Mhm, ist gut. Thomas Gottschalk hat wohl ein paar Buhrufe einkassiert, weil er irgendwie natürlich nach seiner typisch, ich sag mal, alten männlichen weißen Art, er hat die Laudatio auf Cher gemacht, wohl so einen blöden Spruch gebracht hat. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber was ich wohl mehrfach gelesen habe, und ich habe halt leider kein Video gefunden davon, ist, dass er wohl sehr zerfahren gewirkt haben soll. Also sehr, sehr zerfahren und wie hat er den Faden verloren und so. Also es war irgendwie, also viele haben sich gewundert, was ist denn da los, weil man das gar nicht gewohnt ist von Thomas Gottschalk, der eigentlich doch immer sehr souverän als Moderator auftritt. Aber jetzt ist es, und sie haben ihn halt wahrscheinlich, denke ich, auch ausgewählt, weil Cher ja auch mehrfach bei ihm in Wetten, das schon gewesen ist. Das heißt, die kannten sich in Anführungszeichen.
Mhm.
Genau, dann hatten wir noch, natürlich klar, dann war der rote Teppich war sehr schön, also da haben die Leute sich auch diesmal echt wieder ins Zeug geschmissen, was Kleider und so angeht, also gerade auch die Frauen hatten ganz tolle Kreationen zum Teil an und ja, und die Klums waren komplett alle vertreten, also die Kaulitz, also beziehungsweise Tokyo Hotel hat am Anfang einen musikalischen Auftritt gehabt, hat so ein bisschen so die Bambis eröffnet, das heißt, da waren dann quasi alle von Tokyo Hotel da, unter anderem eben auch Tom und Bill, und dann waren Tom und Bill tatsächlich mit Kaulitz Hills, also mit ihrem Podcast auch nominiert, haben nicht gewonnen, aber waren zumindest nominiert, das war dann auch sozusagen so ganz nett, und dadurch gab es halt 1001 Foto von allen Kaulitz Tokyo Hotel Heidi Klum Variation, die du dir denken kannst. Ja.
Das heißt, dass das LA den Bambi auf jeden Fall sehr unterstützt hat dieses
Jahr. Genau. Ja, das war so ein bisschen das. Und ich gucke gerade noch, natürlich gibt es noch den einen oder anderen Gewinner, den ich jetzt nicht genannt habe. Aber ich glaube, so die wichtigsten habe ich genannt. Was ich noch ganz lustig fand, jedes Jahr wird ja dann wieder so ein bisschen aufgerollt, was denn so das Besondere an der Bambi und an der Bambi-Geschichte ist. Und ich vergesse dann jedes Mal, wenn ich dann ein Jahr lang wieder nicht darüber nachgedacht habe, was es denn war, und bin jedes Jahr aufs Neueste überrascht oder begeistert. Und deswegen wiederhole ich es auch dieses Jahr nochmal. Also der Bambi selber ist 28 cm hoch. inklusive Kristallsockel von Chopin und wiegt 2,5 Kilo, was ich ehrlich gesagt schon ganz schwer finde für so Auszeichnung.
Schon, ja.
Und bei einer Temperatur von 1250 Grad wird eben die Statue aus Bronze gegossen und dann anschließend mit 18 Karat Gold vergoldet. Und der Wert des Bambis beträgt 3000 Euro.
Nice.
Und das finde ich schon geil, weil viele, viele so Auszeichnungen werden, wenn überhaupt, nur noch mit einer ganz dünnen Schicht Gold vergoldet. Wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, ist sogar der Oscar dünner begoldet als der Bambi.
Wow. Ich dachte, der ist massiv.
Ja, das wäre natürlich schön. Ja, also das war so ein bisschen was zu den Bambis. Und dann haben wir noch...
Einen Grammy-Nominierten haben wir noch.
Ja,
nach dem
aber
Bambi.
Ja, und eigentlich, Grammys sind für mich ja meistens nicht so wichtig. In dem Fall aber war es so ein bisschen so, wie sagt man, Karma, dass ich weiß nicht, dass so ein Full-Circle-Moment uns irgendwie gegeben hat.
Eine selbsterfüllende Prophezeiung?
Wer war denn nominiert? Ja, irgendwie so ein bisschen so, also Karma
also
hat dann einfach... ja.
Genau, zugeschlagen. Nominiert ist Fab Marvin. Und wenn man den Namen nicht kennt, das ist der eine der beiden, in Anführungsstrichen, Sänger von Milli Vanilli. Der
und zwar der so getan hat, als ob er singt, nicht der richtige Sänger hinter Milli Vanilli.
Ja, genau, deswegen habe ich die Anführungsstriche mitgesprochen.
Ach so, okay.
Also einer der beiden, die Milli Vanilli
gut
dargestellt haben.
Genau.
Und der ist vor 35 Jahren nämlich für einen Grammy nominiert worden.
Mit
und dann,
Milli Vanilli, genau.
Genau, mit Milli Vanilli. Die haben den tatsächlich auch bekommen. Und dann, nachdem rauskam, dass die eben gar nicht selber singen, wurde der Grammy wieder aberkannt und ist damit, soweit ich weiß, bislang der einzige Grammy, der wieder entzogen wurde. Und jetzt, 35 Jahre später, hat Fab Marvin eine Autobiografie rausgebracht, ein Buch, das genau über diesen Skandal handelt oder sich um diesen Skandal dreht. Und hat das selber eingelesen als Hörbuch und dieses Hörbuch ist jetzt wieder für den Grammy nominiert. Also er könnte es schaffen, doch wieder einen Grammy zu bekommen für genau die Geschichte, für die er den schon mal verloren hat.
Und ehrlich gesagt, das wäre so krasses Karma. Also alleine wegen dieser Story würde ich es ihm wünschen. Aber in der Kategorie sind halt wirklich echt noch ganz große Schwergewichte mit nominiert. Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat, das zu gewinnen. Aber alleine, dass er dafür jetzt wieder nominiert wurde, ist schon irgendwie, ja wie gesagt, also ein Full-Circle-Moment im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war jetzt auch so, dass ist ja auch, also die Milli Vanilli-Geschichte wurde ja auch verfilmt und war ja auch in den Kinos und auch im Ausland in den Kinos und so weiter. Und im Zuge dessen ist dann eben auch diese Autobiografie von ihm nochmal erschienen, wo er halt quasi, also die ganze Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit hinter dem Skandal sozusagen, ja. Ja, also das war völlig krass. Also ich drücke ihm ehrlich gesagt, ich drücke ihm die Daumen. Es war schon sehr geil.
Auf jeden Fall. Also eine coole Geschichte auf jeden Fall, wenn es klappt.
Ja, also das war so ein bisschen, das ging schon so leicht in die Ecke kurios. Ich bin ja immer auf der Suche nach kuriosen Dingen, aber es ist immer schwierig. Ich habe eine kuriose Geschichte gefunden von Charles Barkley. Charles Barkley ist ehemaliger Sportler und sehr bekannt mittlerweile im US-Fernsehen, moderiert auch ganz viel und so weiter und ist aber eigentlich durch seinen Sport ursprünglich bekannt. Also Charles Barkley war Basketballer, so. Und genau, und er hat jetzt in einem Interview gesagt, er hätte vor 30 Jahren komplett alle seine Unterwäsche verbrannt und seitdem trägt er keine Unterwäsche mehr und geht immer Kommando. Also das heißt auf Englisch sagt man going Kommando, das bedeutet halt, dass man halt keine Unterwäsche trägt und trägt halt jetzt seit 30 Jahren keine Unterwäsche, generell überhaupt. What? Also ich habe gelernt, also es ist so lustig, weil man denkt ja immer, so wie man selber erzogen wurde oder so wie man selber Dinge macht, so machen alle anderen das auch. Und dann stellt man irgendwie fest, wenn man dann Freunde hat oder auch später beim Partner oder so, nein, nicht jeder Mensch putzt sich die Zähne von, ich weiß nicht, links nach rechts oder nicht jeder Mensch irgendwie, keine Ahnung, legt die Käseverpackung genau so wieder in den Kühlschrank und offensichtlich trägt auch nicht jeder Mensch Unterwäsche. Und das war für mich also wirklich so ich hatte mal ein Gespräch mit einem Mann, der auch meinte, er trägt quasi fast nie Unterwäsche und vor allen Dingen auch, wenn er einen Schlafanzug trägt, wird er nie Unterwäsche tragen. Und ich dachte so, what the fuck, du trägst was? Und weil, also ich bin Team Unterwäsche und deswegen war ich so ein bisschen schockiert. Aber nachdem ich diesen Schock quasi verkraftet hatte, war mir klar, es gibt da draußen also Leute, die tragen keine Unterwäsche. Nur, dass dieser Mann jetzt hier ganz öffentlich einfach sagt, er trägt seit 30 Jahren keine Unterwäsche mehr. Das hat mich dann doch ein bisschen schockiert. Und deswegen habe ich das gleich hier reingebracht, weil ich dachte, Leute, das ist was für unsere kuriose News. Und Nils, was sagst du dazu?
Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen so, als würde er sich als Nudist outen, wenn er draußen ist. Tut er halt nur Außenklamotten drüber oder so. Ja, ich finde es auch kurios. Also das einfach auch 30 Jahre lang so durchzuziehen. Ich muss sagen, ich bin nicht immer Team Unterwäsche, aber wenn es darum geht, irgendwie in Jeans rumzulaufen oder so, stelle ich mir das sehr hart vor ohne Unterwäsche. Insofern.
Ja, also ich sag mal so, es gibt Gelegenheiten, wo Unterwäsche, glaube ich, deutlich besser, es hat auf dem Bild nicht so geahnt, jetzt kann man nicht sehen, aber also es gibt Gelegenheiten, glaube ich, wo Unterwäsche deutlich ein Vorteil ist, aber ja, also 30 Jahre, wow, ich meine, ob es jetzt wirklich stimmt, ist eine andere Frage, aber allein die Tatsache, dass das irgendwie zum Thema wurde, natürlich in seinem eigenen Podcast, also das hat offensichtlich ja auch Schlagzeilen gemacht und jetzt, dann wurde er aber auch so gefragt, was machst du denn, wenn du eine Jeans trägst, was machst du denn, wenn du einen Anzug trägst, weißt du, so, und naja.
Ja, es zieht auf jeden Fall Nachfragen nach sich, genau. Wenn man mit sowas um die Ecke kommt. Das stimmt.
Ich glaube auch nicht, dass er wirklich seine komplette Unterwäsche verbrannt hat. Wobei, wenn der Basketballspieler
aber
war, die sind ja
erzählt?
Manchmal so ein bisschen, ja, die sind ja auch manchmal so ein bisschen crazy. Also wenn es seine Hochzeit war als Sportler, ja. Und dann gibt es aber noch, ich musste so lachen, es gibt ein Foto, ein bisschen weiter unten, das ist, glaube ich, ist es nicht aus der Aufnahme vom, warte mal.
Wenn man nach ihm in Jeans googelt, findet man auf jeden Fall Bilder, wo er Jeans anhat.
Genau. Und aus der Aufnahme von seinem Podcast, wo er das eben erzählt hat, da ist er mit zwei weiteren in der Aufnahme und einer von denen hat sich so einen Scherz gemacht und hat dann so eine Unterhose hochgehalten, wo die zwei Gäste quasi auf der Unterhose draufgedruckt sind, so als Gastgeschenk für Charles Barkley,
genau.
Der dann eben ja eigentlich keine Unterwäsche trägt. Stimmt, und du hast recht, hier ist auch gleich das Foto mit Jeans. Also offensichtlich ist das kein Grund, keine Unterwäsche zu tragen. Und also ich würde mal behaupten, aber ich meine, das weißt du ja nie, man sieht es den Leuten ja nicht an, aber ich würde mal behaupten, seine großen, wilden Partyzeiten, wo man vielleicht auch deshalb keine Unterwäsche trägt, weil man halt schnell ran will, sind auch vorbei. Aber you never know. So, okay, aber das war wirklich so, what the...
Schön, dass wir mal drüber geredet haben.
Genau. So, dann habe ich, also ich habe etwas erfahren, von dem offensichtlich alle schon wussten, dass es so ist, nur ich nicht. Weil?
Ich auch nicht.
Caroline Kebekus ist mit Mats Muzke zusammen? Hallo? Also es ist so, Caroline Kebekus, ich wusste, sie ist in einer Beziehung, in einer festen Beziehung und sie war ja dann auch schwanger, hat ein Kind bekommen und hat sich aber nie über den Vater geäußert. Und damals in allen Pressemitteilungen und so weiter hat sie, also sie hat darüber gesprochen, dass sie schwanger ist und dass es ihr gut geht, alles, und hat das immer gesagt, hat aber nie ein Wort über den Vater verloren und auch nie was über den Namen gesagt, hat gesagt, sie möchte das nicht, sie möchte das für sich behalten. Und da habe ich dann halt gedacht, gut, das wird halt irgendwer Unbekanntes sein und habe mir dann noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Und jetzt kam raus, der Mann an ihrer Seite, mit dem sie in dieser festen Beziehung ist und das Kind hat, ist Max Mutzke. Hm. Oh mein Gott! Also das ist so ein bisschen so, ich meine, gut, Max Mutzke ist ja jetzt auch, also er ist kein Unbekannter, der ist in Deutschland für den ESC angetreten, ist Musiker, hat eine, ich sag mal, semi-erfolgreiche Karriere als Musiker und ja.
Ist von Stefan Raab entdeckt worden.
Genau, ja. Und aber ich bin irgendwie total geplättet, dass, also, weil ich halt, also ich bin so geplättet, weil ich hundertprozentig davon überzeugt war, dass der Partner an Caroline Kebekus Seite jemand ist, der halt völlig unbekannt ist und mit dem Business
und
gar nichts
sie
zu tun hat.
Will.
Genau.
Ja.
Und jetzt plötzlich ist das Mats Muzke. Also ich meine, hallo? Okay. Und da war ich so überrascht drüber. Und offensichtlich ist es aber auch kein Geheimnis, dass die beiden ein Paar sind. Weil irgendwie schon seit 2016 wohl irgendwie Gerüchte rumgehen. Aber die Gerüchte haben mich nicht erreicht. Also das war für mich echt so ein bisschen
Frechheit.
So, what? Ja.
Mich auch nicht, wie gesagt.
Und seitdem sie dann aber jetzt Mama geworden ist, sind sie da wohl irgendwie öffentlich auch ja mehr am... private Einblicke zeigen ins Leben und sich präsentieren zusammen auf dem roten Teppich und so. Ja, also da war ich echt.
Die singen bestimmt auch ganz viel zusammen zu Hause.
Ja, aber offiziell war es, glaube ich, nicht, aber ja. Naja, und sie hat jetzt ein Buch geschrieben und ich glaube, im Zuge dessen ist er auch ein bisschen so werbetourmäßig unterwegs. Und zwar 8000 Arten als Mutter zu versagen. Okay, so ein bisschen so, okay. Und dann hat sie aber gesagt, sie ist ganz froh, dass sie aber einen fähigen Vater an ihrer Seite hat, der da natürlich auch mithilft. Ja, und das ist dann offensichtlich der fähige Vater. Also ich bin echt gesagt überrascht. Also das war mein Oh-mein-Gott-Moment diese Woche. Und dann haben wir noch zwei neue Pärchen. Und zwar einmal Emily Ratajkowski, also bekanntes Model, die wieder vergeben ist. Und zwar ist sie zusammen mit jetzt ihrem aktuellen neuen Freund. Sie hat sich auch mit ihm in der Öffentlichkeit zusammen präsentiert auf einem also Red Carpet, glaube ich, war das sogar. Und dann haben sie auch so ein bisschen PDA, so wegen Knutschen und Umarmen und so weiter. Und sie ist zusammen mit Romain Gavras, der auch ein Model ist, oder? War das so?
Ich weiß nicht so genau. Nee, ein französischer Regisseur ist
er. Ach, entschuldige, danke schön. Also ein französischer Regisseur, genau. Und aber die Leute sind halt alle irgendwie, ich weiß gar nicht, also ja, sie ist eine hübsche Frau, aber die Leute sind irgendwie alle immer total, total irre, wenn es um sie geht, wo es immer heißt, oh mein Gott, mit wem ist sie zusammen? Oh mein Gott. Und dann wurde ihr ja alles Mögliche nachgesagt. Sie ist ja auch irgendwie jetzt vor einigen Wochen mit Austin Butler doch irgendwie essen gewesen, wo ihr auch ausgesagt wurde, dass sie vielleicht was mit ihm hat. Jetzt hat sie aber offiziell eben bekannt gegeben, dass sie mit Roman zusammen ist und mit Romain zusammen ist. Und
Romain.
Ja, wahrscheinlich. Und er hat mal Dua Lipa gedatet. Also er kommt offensichtlich auch rum. Ja, so. Also das ist das neue Paar.
Ich glaube, er macht viel so Musikvideos, wie es aussieht.
Vielleicht, ja. Ja. Und dann haben wir noch ein zweites neues Paar, und zwar Jessica Alba und Danny Ramirez. Das war ein Paar, wo die Gerüchteküche sich ja schon überschlagen hat. Aber jetzt hat tatsächlich Jessica Alba es offiziell gemacht, indem, wie das so viele Celebrities machen, sie es auf Instagram gepostet hat. Und zwar hat sie einfach ein Bilderkarussell gepostet von der Veranstaltung, auf der sie gewesen ist, Baby to Baby, eine Baby to Baby Gala. Und da war sie eben mit vielen anderen Celebrities auch und hat repräsentiert. Mit Serena Williams war zum Beispiel auch da. Oder auch andere Schauspieler. Und da hat sie eben ein Foto, wo Ramirez eben mit auf dem Bild drauf ist. Und also die stehen da halt ganz normal und posen für die Kamera. Also das sieht jetzt nicht irgendwie so aus, als wäre das irgendwie, also ist kein PDA oder so. Aber das ist halt deutlich in dem Moment, dass die beiden als Pärchen da sind. Und Ramirez ist ein Schauspieler, den man zum Beispiel kennen könnte jetzt aus dem aktuellen Captain America Film. Also auch eigentlich sehr erfolgreich als Schauspieler unterwegs im Marvel-Universum. Ja. Und ein sehr gut aussehendes Paar. Also ich mag Jessica Alba irgendwie. Ich finde, ich kann die ganz gut leiden, zumindest so, wie ich sie aufgefasst habe als Persönlichkeit. Und sie hatte sich ja jetzt auch erst vor kurzem von ihrem Mann geschieden und ist jetzt, finde ich, überraschend schnell wieder mit einem neuen Partner zusammen. Aber ich gönne ihr das. Also Danny Ramirez und ist halt einfach auch lecker, muss man ja sagen. Also beide sehr hübsche Leute.
Ja, ja, und auch 11 Jahre jünger als sie.
Naja gut, sei ihr gegönnt. Und dann haben wir zum Ende noch ein paar Babys. Joey Lawrence wird zum vierten Mal Vater. Joey Lawrence, ja, ich weiß nicht, Kinderstar kann man vielleicht sagen, oder? Also ich kenne ihn vor allen Dingen als Love Interest von, war das Blossom? Ich glaube, oder?
Blossom, ja. In Blossom hat er mitgespielt. Genau. Das sagte mir allerdings gar nichts.
Oh mein Gott, du kanntest Blossom nicht. Ich habe das geliebt als Jugendliche.
Der einzige Zusammenhang, in dem ich Blossom kenne, das ist der japanische Name von Blümchen, mit dem sie in Japan, nachdem sie hier so bekannt wurde, noch sehr berühmt wurde.
Ja, und das englische Wort für Blumen, für genau. Blüte. Genau.
So kenne ich Blossom.
Dann, naja, also Joey Lawrence ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden, und was ich daran aber so, oder wird jetzt zum zweiten Mal Vater, was ich daran aber total spannend finde, ist, also das ist seine zweite Ehe mit der, also mit zweite Ehefrau, mit der er jetzt eben das zweite Kind auch bekommt, mit ihr, aber er hat vorher aus erster Ehe schon zwei Kinder, deswegen ist es jetzt quasi sein viertes Kind. Und was ich hier aber spannend finde, ist, dass seine Frau noch Anfang des Jahres die Scheidung eingereicht hatte, und dann hat sie aber quasi die Scheidung zurückgezogen. Und die beiden haben jetzt offensichtlich es geschafft, da zusammen ihre Probleme weitestgehend zu bewältigen, und jetzt ist sie schwanger. Und er meinte, das ist alles eine Überraschung irgendwie. Also sie haben auch gar nicht geplant, irgendwie schwanger zu werden. Das hat sich dann quasi so ergeben. Und
ich hoffe, dass sie wirklich die Probleme überkommen haben und die Schwangerschaft nicht einfach der Ausdruck ist danach, dass die Beziehung wieder funktionieren
weil
soll.
Weil es ist ja dann immer so, also man kriegt dann noch ein Kind, um irgendwas zu retten. Genauso wie man fährt nochmal in Urlaub, um irgendwas zu retten. So, weißt du, so der Klassiker. Und ich hoffe, genauso wie du auch, hoffe ich das auch. Aber ich fand es insofern ganz spannend, weil man sowas halt einfach nicht hört in Hollywood. Sondern wenn es dann vorbei ist, ist es in der Regel auch vorbei. Also da ganz selten kommt es mal vor, dass dann Leute sich quasi wieder zusammenrappeln. Deswegen
oder
hoffe
wenn
man
sie sich zusammenrappeln, erzählen sie vielleicht auch gar nichts darüber, dass sie vorher Probleme hatten. So.
Na klar.
Das ist eine ganz schöne Geschichte, das mal so zu hören.
Ja, also das heißt, das ist das. Dann ist Roland Ozabal zum dritten Mal Vater geworden. Und zwar ist das der, oh, jetzt muss ich gerade gucken, ist es der Leadsänger oder ist es der Trommler? Ich verwechsel doch immer meine Musiker, warte. Das ist der Sänger. Der Sänger von Tears for Fears.
Ah, ja, richtig.
Ja, und der hat jetzt mit seiner neuen Liebe, mit seiner neuen Partnerin, wird er jetzt, oder ist er nochmal Vater geworden? Was insofern eigentlich ein bisschen auch eine tröstende Geschichte ist, weil nämlich seine erste Frau, mit der er 35 Jahre lang verheiratet war, Anfang
2017 ist sie gestorben.
Ja, ich wollte gerade sagen, 2017 verstorben ist, genau, und der hat danach wohl eine sehr schwierige Zeit gehabt und jetzt scheint es aber wieder alles für ihn gut zu laufen. Und da freue ich mich für ihn, auch wenn ich finde, dass er halt eigentlich zu alt ist für ein Kind. Aber die Diskussion ist eine andere. Ja, und tatsächlich haben sie auch mal ein Bild gepostet von dem Kind, auf dem man alles sieht. Das Gesicht und alles. Also
stimmt.
Nicht nur so eine Hand oder ein Fuß oder so. Ein goldiges Kind und es heißt Eula. Eine Tochter namens Eula.
Was sehr lustig ist, weil ist das nicht der Name von diesen Zustimmungs...
Oh, das weiß ich nicht.
Agreements, die man immer durchklicken muss, bevor man sich auf einer neuen Website registriert oder so. Oder wenn man irgendwas kauft, so computerspielemäßig. Da steht unten immer Eula. Das ist die Erklärung dafür,
könnte
dass du
sein.
Zugestimmt hast.
Könnte sein.
Aber vielleicht wissen die das nicht.
Ja. Und das Kind ist schon etwas länger wohl, also auf der Welt, weil das Bild, das wir hier halt sehen, das ist definitiv kein neugeborenes Kind mehr. Also ist schon ein bisschen älter.
Nein, das stimmt.
Aber, ja, aber trotzdem niedlich.
Ja.
Ja, aber ich freue mich halt, wenn jemand dann, nachdem er so einen großen Verlust hat, es irgendwie dann trotzdem hinbekommt, einen Neustart für sich ja, zu finden. Und dann haben wir noch KDB. Ja, die war ja schwanger. Das wussten wir ja, genau. Wussten wir ja, dass sie schwanger ist. Jetzt ist das Kind da. Es war auch kein Geheimnis, dass es ein Sohn wird, weil das hatte nämlich der Vater schon geleakt, etwas früher. Und zwar, das ist ja bei ihr immer so ein messy Ding. Also sie hat ja schon 3 Kinder mit Offset, mit dem sie ja verheiratet war. Und sie lässt sich ja gerade von ihm scheiden. Aber soweit ich weiß, sind sie, glaube ich, noch nicht geschieden, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, und jetzt ist sie halt mit Steven Dix zusammen.
Stephon.
Wir haben schon mal drüber gesprochen. Wird das Stephon, wie auch immer Stephon? Also mit
also
dem?
Es gibt eine Figur bei Saturday Night Live, die ich sehr liebe. Regelmäßig gucke ich mir alles an, was Bill Hader da gespielt hat.
Ja.
Und die heißt Stephon. Die wird genauso geschrieben.
Okay, also auf jeden Fall ist sie mit ihm zusammen und er ist Sportler, der Klassiker halt wieder. Und das ist das erste Kind, das sie jetzt von ihm bekommt. Und wie gesagt, es ist ein Junge und es geht allen gut. Und mehr wissen wir nicht, aber das ist doch schon eine ganze Menge. Und sie hat halt ein Video von sich gepostet, wo sie halt irgendwie zurechtgemacht ist und gar nicht aussieht, als wäre sie überhaupt jemand schwanger gewesen. Und hat dann irgendwie einen ganz langen Text runtergeschrieben von wegen, ja, also sie hat jetzt quasi ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen, wo alles irgendwie neu startet, eine neue Brand, neue irgendwie Designlinie, neues Baby. So, ja, schön. Dann
ja.
War's das, oder?
Dann
genau.
Sind wir durch.
Wunderbar. Dann haltet die Ohren steif. Lasst es uns wissen, falls ihr noch ein bisschen mehr Ahnung habt über japanisches Filmwerk oder irgendwas anderes, was wir
ihr
hier
könnt
vielleicht
uns
heute...
ja mal, ihr könnt uns ja mal die 10 japanischen Filme, die man gesehen haben muss, eurer Meinung nach.
Aber
Meinung
dann sind da bestimmt ganz
schicken.
Viele Klassiker dabei und die sind für mich manchmal ein bisschen langweilig. Oh mein Gott, ich habe es nicht laut gesagt. Aber genau, also da, wir freuen uns darüber, gibt uns Tipps, gibt uns Feedback. Empfiehlt diesen Podcast bitte eine Person weiter, die uns noch nicht kennt. Und dann hören wir uns in einer Woche. Bis
dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.